Überblick. Der Podcast zu Themen rund um Supervision und Beratung.
Wir, das sind Tina Heidmann, Supervisorin aus Gütersloh und Lehrende an der Uni Bielefeld und
Henning Schnieder, Supervisor aus Bremen und Lehrender an der Hochschule Emden-Leer.
Sprechen jeden ersten Mittwoch im Monat mit Personen aus Wissenschaft und Praxis, die Expertise zu spezifischen Themen haben, welche für Supervision und Beratung relevant sind. Wir verstehen uns als theoretisch informierte Praktiker und uns ist wichtig, explorativ möglichst viele Bezugspunkte und Theorien zu berücksichtigen, um der Komplexität der Sache gerecht zu werden. Natürlich sehen wir aber nicht alles und sind dann immer dankbar für Hinweise zu Themen, die im Podcast noch nicht berücksichtigt wurden oder auch gerne, wenn Ergänzungen zu den besprochenen Themen den Zuhörenden einfallen. Und damit hallo und herzlich willkommen an alle, die zuhören und hallo Henning.
Hallo Tina.
Henning, wir sprechen heute über Grenzen. Und ich würde dich gerne als erstes einmal fragen, welche Bilder entstehen in deinem Kopf, wenn du an Grenzen denkst, an das Wort erstmal?
Das erste Bild, was mir gerade in den Kopf gekommen ist, sind Landesgrenzen, also Nationalstaatsgrenzen, Mauern, Zäune und Wasser.
Ach, Wasser. Spannend.
Burggraben.
Wasser finde ich spannend, weil das ja fließt, ne? Das ist nicht so eine feste Grenze, das ist was Flüssiges. Und also du bist jetzt bei Grenzen sehr, also wenig metaphorisch, sondern du bist ja bei Grenzen bei sehr festen Begrenzungen von sozusagen physischen Räumen. Und was würdest du aber sagen, ist deine letzte Grenzerfahrung? Also eher im Erleben in der physischen Welt oder vielleicht in der Kombination mit physischer Welt und psychischer Welt?
Die letzte. Ja, die letzte. Ah ja, oh, da hab ich ein Beispiel. Und zwar war ich mit meinem 4-jährigen Sohn einkaufen in einem Einkaufscenter hier in Bremen. Und da muss man so durch so einen großen Eingang durch. Und ich bin mit Oskar so an einem Mann vorbei und der hatte so eine gelbe Warnweste an. Es war aber nicht erkennbar, dass der zu dem Parteistand gehörte, der vorne aufgebaut war. Und ich ging an diesem Mann vorbei und er drückte mir dann Gummibärchen in die Hand und meinte, hier für den Kleinen, das wollte ich nochmal eben mitgeben. So, ich so, auch vielen Dank. Und dann gehe ich mit Oskar in dieses Einkaufszentrum und drehe mich nochmal um und sah, dass hinten auf der Warnweste die dazugehörige Partei stand. Und die gefiel mir so gar nicht. Ich habe daraufhin meinem Kind die Gummibärchen nämlich weggenommen, bin nochmal zu dem Mann hin, habe ihm die Gummibärchen gegeben, habe ihm gesagt, Parteien, die Rechtsextreme unterstützen, von denen möchte ich gerne Gummibärchen geschenkt bekommen. Und habe bei mir innerlich gemerkt, wie ich total wütend geworden bin.
Wie ging es Oskar denn damit? Das war für den bestimmt auch eine Grenzerfahrung.
Ja, der war natürlich erstmal ein bisschen verdutzt. Und hat Papa gesagt, wo sind meine Gummibärchen? Ich habe ihm dann das versucht, irgendwie so in Kindesworten zu erklären und dann im Laden nachgekauft. Also ich habe dann nachher viel drüber nachgedacht und dieses mir unkenntlich Gummibärchen in die Hand drücken, ohne sich vorzustellen, ohne wer ich bin, dann ja offensichtlich mit einem Hintergrund für Wahlwerbung, habe ich als höchst übergriffig empfunden und natürlich deswegen als höchst übergriffig, weil ich die Form der Politik dieser Partei, wo ich eine politische Grenze für mich ziehe, eine deutliche, wollte dadurch dann, indem ich dieses Geschenk zurückgebe, meine eigene Grenze deutlich machen oder wiederherstellen.
Würdest du sagen, dass du sowas erlebst, jetzt politisch gerade auch, als wenn es sowas wie Entgrenzung gibt, wenn du das jetzt auch so klar thematisierst, also mit den Parteien?
Ja, es gibt sprachliche Entgrenzungen, es gibt völlige Entgrenzung, die Art und Weise, wie über Menschen, ganze Menschengruppen gesprochen wird, und zwar abwertend. Das empfinde ich in der Zeit als völlige Entgrenzung, wenngleich man, wenn man sich das geschichtlich und historisch anguckt, das eigentlich ein Rückfall ist, so Anfang der 90er Jahre, ja. Also was Parteien da schon mal gesagt haben, auch in der Form und in der Deutlichkeit, ist das schon mal besser geworden und wird jetzt wieder schlechter. Aus meiner politischen Warte heraus, ja.
Würdest du sagen, das taucht auch in Supervision auf?
Also es tauchte auf, ich habe in der Zeit 2015, als viele unbegleitete Geflüchtete aus vor allem aus Syrien Afghanistan eingewandert sind, viel Supervision in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen gemacht und insbesondere in Gruppen, die unbegleitete Geflüchtete aufgenommen haben. Da tauchte es nicht in der sprachlichen Entgrenzung auf, wie wir sie in der politischen Landschaft wahrnehmen, aber zumindest implizit, also in Form von Verallgemeinerungen, Zuschreibung gegenüber Menschengruppen.
Das Gefühl, das war nie weg. Also das gab es immer, aber es ist jetzt wieder okay. Man kann es jetzt wieder sagen. Aber weißt du, was ich gedacht habe, als ich über die Frage auch nachgedacht habe, ne, was war eigentlich die letzte Grenzerfahrung? Und ich finde es spannend, wie sich, also wie ich, wenn ich so drüber nachdenke, bei für mich feststelle, dass sich manche Dinge auch verschoben haben. Also das, was ich heute als Grenzerfahrung erlebe, zum Beispiel in Supervisionssettings, ne, wo ich merke, jetzt kommen wir an Grenzen oder jetzt werden Grenzen thematisiert, dass, also da sind wir schon weiter, als ich das vielleicht noch vor 5 oder 6 oder auch 10 Jahren gedacht hätte. Also es sind jetzt Grenzen viel später erst erreicht. Also zum Beispiel was Belastung angeht. Ne? Also ich bin sehr viel in der Jugendhilfe unterwegs und ich erlebe da, dass zum Beispiel Supervisanten immer mehr, aber anders über Grenzerfahrungen sprechen. Also es hat schon sowas von Normalität, was wir vor 10 Jahren auch als deutliche Entgrenzung thematisiert hätten, was Arbeitszeiten angeht, was Möglichkeiten angeht, der Betreuung von Kindern, dass Gruppen auch noch geöffnet sind, wenn nur eine Person gesund ist und alle anderen krank sind. Also solche Themen tauchen jetzt immer häufiger auf, in der stationären Jugendhilfe und in der ambulanten. Aus Kostengründen zum Beispiel auch, dass bestimmte Tätigkeiten nicht mehr bezahlt werden oder so in die Randbereiche verlegt werden, also dass sie das fast schon in ihrer Privatzeit machen müssen. Und da hätte es zumindest in meiner Erinnerung und Wahrnehmung vor 10 Jahren viel, viel stärkere Reaktionen gegeben und das ist jetzt schon fast Normalität. Und das erlebe ich zum Beispiel als Entgrenzung.
Interessant. Ich habe in Bezug auf Arbeitszeiten anekdotische Evidenz total andere Erfahrungen gemacht hier im Bremer Raum. Und zwar, dass sich die Grenzen zwischen den Generationen verschoben haben. Und zwar, dass junge Mitarbeitende sehr viel schneller bereit sind zu sagen, da ist meine Grenze, die Stunden arbeite ich nicht mehr. Ist jetzt auch sehr pauschalisiert, während so Leitungskräfte, die daran gewöhnt sind, auch ihr Leben der sozialen Arbeit zu opfern, das wenig nachempfinden können im Sinne von, wie kann ich mich sozusagen so früh schon, ja, in meinem zweiten Berufsjahr, Mitte 20 schon so abgrenzen? Wie soll das funktionieren? Diesen Konflikt, nehme ich zumindest hier im Bremer Raum wahr.
Das kann auch da drin sein, das ist mir jetzt noch nicht begegnet, aber das würde natürlich auch erklären, warum viele junge Menschen nicht so lange bleiben in diesen Arbeitsfeldern, also warum es so einen massiven Fachkräftemangel auch gibt und wenig Nachwuchs
Wo ich dir
in
zustimmen
diesen
würde,
Arbeitsfeldern.
Entschuldigung.
Entschuldige,
Wo ich
was?
dir zustimmen würde, ist die Normalisierung dieser Entgrenzung von sozialer Arbeit, ja? Also, dass wir Sachen als völlig normal hinnehmen, die eigentlich zu skandalisieren sind.
Bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen, würde ich gerne unseren Gesprächspartner und heutigen Gast hinzuholen. Und zum Thema Grenzen haben wir dafür heute den Redaktionsleiter der Zeitschrift Supervision eingeladen. Und zwar auch unter anderem deshalb, weil die Zeitschrift sich in der aktuellen bzw. im April erscheinenden Ausgabe unter dem Titel Grenzen erkennen, aushandeln, setzen, damit auch inhaltlich auseinandergesetzt hat. Er ist Supervisor, Coach und Organisationsberater, promovierter Soziologe und geschäftsführender Gesellschafter der Beratungsfirma Person und Organisation GmbH in Berlin, sowie Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Supervision und Coaching, also der DGSV. Herzlich willkommen, Ronny Jahn.
Hallo,
Ja,
hallo.
schön,
Für
dass
die
du da
Einladung.
bist. Ja,
Hier zu sein, danke.
ich würde dich, wenn du erlaubst, zum Beginn ebenfalls gern fragen, was denn für dich die letzte Grenzerfahrung war?
Das hast du mir schon gesagt, Tine, dass du die Frage stellst und heute Morgen fiel mir ein. Das war natürlich die letzte Woche. Ich war Skifahren und bin den Hang hinunter und habe mich von der roten zur schwarzen Piste vorgetastet und habe immer mehr ausprobiert. Und ich sitze hier ohne gebrochenes Bein, aber es waren einige Kurven dabei und einige Abhänge, wo ich an der Grenze gefahren bin. Und das hat Spaß gemacht. Das war ein tolles Gefühl. Aber es war immer an der Kippe. Es war zuweilen, ja, nah dran zu stürzen. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel für Grenzen.
Kannst du das nochmal verdeutlichen, was du damit meinst? Warum ist das ein gutes Beispiel für Grenzen?
Naja, weil man ja immer sozusagen etwas ausprobiert. Also wir können sagen, ne, wenn wir in einer Zone sind, die uns geläufig ist, wo wir uns auskennen, dann sind wir im Gewohnten, dann sind wir, könnten wir auch sagen, in der Routine. Und Grenze ist immer hat immer etwas zu tun, ja, mit ein wenig drüber hinausgehen in unterschiedlichen Kontexten. Also werden wir ja bestimmt noch drüber sprechen, ob es im sprachlichen Kontext ist. Jetzt beim Sportlichen ist es ja eigentlich mehr das physikalisches, ne? Also wann fliegt man aus der Kurve sozusagen in dem Falle? Aber es ist eben das, wie viel geht noch, ne? Und wann, ja, wann fliegt man raus, so könnte man sagen. Und im Sportlichen ist es eben, glaube ich, relativ ungefährlich. Also körperlich natürlich nicht, körperlich natürlich nicht. Aber wir sind ja in der Beratung eher mit sozialen Fragen konfrontiert und in dem Zusammenhang ist das Sportliche ungefährlicher.
Also da sind wir ja schon so ein bisschen bei diesem Thema, was ich auch sehr spannend finde, wenn man überhaupt über Grenzen spricht. Also wir haben es ja so ein bisschen negativ eingeleitet. Henning hat sich dazu geäußert, dass es manchmal wichtig ist, aus seiner Sicht an der Stelle sich abzugrenzen, also da eine Grenze zu setzen im Sinne von bis hierhin und nicht weiter. Aber du sprichst ja jetzt anders über Grenzen im Sinne von, wir gucken mal, wie weit es noch geht und kann man das vielleicht auch verschieben. Also kriegt man auch zum Beispiel mit Übung beim Sport, ne, Grenzen erweitert. Also das
Ja.
wäre ja fast schon positiv konnotiert, weil dann bedeutet es Wachstum, Entwicklung.
Ja.
Und das sind zwei wichtige Aspekte. Also es hat diesen positiven Teil, es hat diesen negativen Teil.
Ja, würde ich zustimmen, ne? Also das ist nicht entweder oder, sondern Grenzen haben was Positives und was Negatives. Es hängt beides drin. Es ist, glaube ich, wichtig, Grenzerfahrung ist wichtig für Entwicklung auf der einen Seite, und gleichzeitig ist es auch wichtig, seine Grenzen zu erkennen. Also in dem Sinne ist auch, wenn wir nochmal zum Sport zurückgehen und zur Skiabfahrt, eine Piste war sehr vereist und es war klar, dass ich da nicht runterfahre. Da habe ich meine Grenzen erkannt.
Hätte übel enden können, wenn du das nicht
Ja.
gemacht hättest, ne? Ja, ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen, dass ich eben ja auch schon erwähnt habe, dass ich schon das Gefühl habe, dass es so, dass wir in so einer Zeit gerade sind. Und wenn wir sagen, okay, es gibt positive und negative Aspekte von Grenzen, wo aber auch Entgrenzungen passieren in vielerlei Hinsicht. Und wenn man es jetzt positiv betrachten würde, könnte man sagen, das heißt, wir sind in einer Zeit, wo sich auch Neues entwickeln kann, wo Neues entstehen kann, wo Altes in Frage gestellt wird. Negativ betrachtet kann es aber auch bedeuten, dass Verschiebungen stattfinden, die für Personengruppen oder für unsere Kultur, für unsere Gesellschaft, für unser Politiksystem wirklich auch negative Folgen haben können. Ne? Also ich erlebe zum Beispiel, dass es auf unterschiedlichen Ebenen, das ist ja eben nicht nur auf der großen Bühne, das ist auch im Kleinen zum Teil, dass plötzlich irgendwie möglich ist, Dinge zu tun oder zu sagen, die ich irgendwie vor Jahren noch unmöglich gehalten hätte. Also auch solche Dinge wie, also wo jetzt plötzlich gekürzt wird, ne? Wir haben Anfang Februar kam die Nachricht, war ja auch in den Medien, es war sogar in der Tagesschau, dass in Gütersloh, wo ich wohne und wo meine Familie wohnt und mein Kind zur Schule geht, jetzt plötzlich aufgrund von Haushaltsengpässen in den Schultoiletten nicht mehr so oft geputzt wird. Also das empfinde ich als eine Kürzung, das hätte ich mir gar nicht vorstellen können, dass man an der Stelle ansetzt, also an den Schulen, wo ja eh schon alles auf Kante genäht ist, wo eh schon alles nicht gut funktioniert und viel improvisiert werden muss. Dass da jetzt plötzlich nicht mehr für gesorgt wird, dass die Kinder da ordentlich auf Toilette gehen können, ja. Sehr viele halten da negative Dinge auch zu betrachten. Aber andererseits erlebe ich auch zum Beispiel positive Aspekte in diesem gesamten Konstrukt, zum Beispiel in der Arbeitswelt, auch dass jetzt Familie und Beruf besser vereinbart werden können, wenn Homeoffice-Lösungen möglich sind. Also man muss sich nicht kindkrank melden unbedingt. Man kann vielleicht dann im Homeoffice arbeiten, wenn geht, oder man kann Wegstrecken damit sparen oder. Das hätte ich mir nicht vorstellen können vor 15 Jahren, dass wir da mal hinkommen, dass das so flächendeckend überhaupt eingeführt werden kann, auch technisch, ja. Also das sind Entgrenzungen, die sind für mich positiv besetzt.
Ja, stimme ich dir zu. Also ich würde generell auch sagen, wir sind in einer Arbeitswelt, die noch nie so viele Möglichkeiten hatte wie aktuell. Also insofern sind wir in einer grenzenloseren Welt und da schimmert ja auch wieder beides durch. Also grenzenlos heißt auch, hat auch was Pathologisches, könnte man sagen, ne? Wenn keine Grenzen da sind, ist schwierig. Aber auf der anderen Seite, genau wie du sagst, ermöglicht es auch viel. Und ich glaube, wir sind aktuell dabei. Das ist meine Hoffnung. Da weiß ich gar nicht, ob ich da sozusagen lebenspraktischer Optimist und theoretischer Pessimist, habe ich mal irgendwo gehört, diese Unterscheidung. Lebenspraktisch denke ich, wir sind dabei, uns einzupendeln, auch mit diesen Grenzen umzugehen. Es ist ja am Ende für uns alle auch eine individuelle Verantwortung, ohne stabile Außengrenzen quasi innere Grenzen zu finden. Und das gelingt uns individuell, dem einen besser, dem anderen schlechter. Kollektiv gelingt es uns, glaube ich, noch nicht ganz so gut, uns da produktiv einzupendeln. Was du hattest ja vorhin über die politische Lage gesehen, was wir ja durchaus aktuell sehen. Also der große, starke Mann ist ja genau die Hoffnung auf stabile Grenzen durch die Autorität, die jetzt wieder an die Macht kommt.
In der Psychologie gibt es ja die Annahme, dass Grenzen notwendig sind, um die eigene Person und die eigene Identität überhaupt zu konturieren und zu konstituieren. Also, dass ich weiß, wer ich bin, ist ja nur dann möglich, wenn ich ein stabiles Grenzensystem habe, wo ich weiß, wo ich aufhöre und die andere Person anfängt. Und da bist du gerade auch in so eine Richtung gegangen mit dem, was du gesagt hast. Ne? Man muss wissen, wo die eigenen Grenzen sind, also sich die eigenen Grenzen identifizieren und sich damit auseinandersetzen. Was heißt das für Supervision? Also auch Henning, ne? Was meinst du? Was bedeutet das für Supervisor sein, Supervisorin sein?
Ich habe gerade an meine eigenen Grenzen als Supervisor auch gedacht. Und wenn ich mal so zurückblicke in meinem Sozialisationsprozess als Supervisor, wie viel ich mittlerweile auch bereit bin und es innerlich auch verarbeiten kann, wenn ich in Supervisionen mit Dingen konfrontiert bin, die so gar nicht meiner eigenen Haltung entsprechen oder auch mit Verhaltensweisen von Supervisanten, Supervisantinnen, bei denen ich im Alltag sagen würde, so, da ziehe ich jetzt meine Grenze. Also ich habe zum, also so ein Beispiel sind ja so Anfänge von Supervision. Ich erinnere mich an einen Supervisionsprozess in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung. Und die haben einen neuen Leiter bekommen, eine neue Gruppenleitung. Ich war ein halbes Jahr da und der neue Gruppenleiter war zum ersten Mal da. Kam zu spät, 10 Minuten. Die Gruppe saß schon da, wir arbeiteten schon und er ging einmal durchs Bild, also einmal mitten durch den Stuhlkreis durch, guckte mich an und sagte, er würde es immer gerne wissen, was ich hier überhaupt mache. Dann setzte er sich hin, stand wieder auf, nahm sein Ladekabel raus und sagte, er muss jetzt sowieso erstmal sein Handy laden, er muss ja immer erreichbar sein als Supervisor. Und der Ton so in meiner Erinnerung sehr unterschwellig bis offen, aggressiv mir gegenüber. So, ja. Und ich habe dann zwei Teile in mir. Der eine Teil, der anfängt, so, die erzähle ich jetzt mal, wie man hier richtig miteinander umgeht. Und der andere Teil, der supervisorische Teil, der aufblitzt, der sagt im Sinne Winnicotts, in Anführungszeichen, die Mutter muss die erste Aggression überstehen, um sie zurückzugeben. Und ich muss irgendwie mit ihm in den Kontakt kommen. So. Und das hat ja beides. Also auf der einen Seite ist er mit mir umgegangen, wie ich, da würde ich im Alltag relativ schnell eine Grenze setzen. Also der eine Teil, da habe ich, ist eine Grenze von mir überschritten worden, als Supervisor aber nicht. Und ich bin gerade damit beschäftigt, was das innerlich sozusagen psychisch bedeutet für Berater, Beraterinnen, diese Grenzverletzungen ja teilweise auch immer wieder zuzulassen. War das nachvollziehbar? Weil ich gehe damit nach Hause so und kann sagen, jo, supervisorisch habe ich das gekonnt, habe ich glaube ich auch ganz gut gemacht. Und trotzdem ist der eine Teil, der sagt, was fällt dem einen so mit mir umzugehen? Was ist das für ein, was ist das für eine Art und Weise?
Ich denke, erstmal, das machen wir ja eigentlich immer. Also würde ich sagen, als Mensch in Rollen, dass wir Dinge wahrnehmen um uns herum, die uns beschäftigen, so wie du das jetzt eben auch beschrieben hast, und die wir aber nicht gleich hinaus posaunen. So. Und das ist ja sozusagen unsere innere Grenze, ne? Was die von außen natürlich bestimmt wird, was ist besprechbar. Was nicht, man kriegt einen Eindruck, so sind wir jetzt ja hier auch zu dritt unterwegs und moven uns ja gerade ein. Wo geht's hin? Ich bin neu bei euch. Ich denke, ach, wie reden die beiden jetzt miteinander? Um Grenzen soll es gehen. Bin ein bisschen aufgeregt, weil ich denke, da kann ich auch irgendwas Sinnvolles beitragen. Also insofern machen wir das immer und wir testen doch eigentlich immer aus, was geht gerade im sozialen Kontext. Und als Berater sind wir doch, würde ich sagen, dafür Spezialisten eigentlich. Also wir sind eigentlich professionelle Grenzgänger, weil wir immer dazu beitragen, also nicht immer, das ist zumindest unser Anspruch, so müsste man sagen. Unser Anspruch ist, den Gesprächsraum, das möglich Besprechbare etwas auszuweiten. Und insofern denke ich, was du eben beschrieben hast, du gehst nach Hause, also das ist ja eigentlich, und denkst nach, wie ging es mir damit, und das eher ein Stück zurückzuhalten, das ist ja eigentlich das, was uns in dem Zusammenhang eigentlich auch ausmacht oder was uns eigentlich, also einer, glaube ich, auch beraterischer Kompetenz ist, es auseinanderzuhalten. Was ist es jetzt? Also ist es meins, so wie du es beschrieben hast, ne? Kann es ja sein, dass du auf den immer, auf so einen Typen immer anspringst. Das hat gar nichts mit dem zu tun, sondern das bist du. Und was ist aber vielleicht Teil der Gruppe? Und was liegt bei dem, und das auseinanderzuhalten und dann vorsichtig besprechbar zu machen, das ist doch eigentlich unser Kern, unsere Arbeit.
Das finde ich ganz spannend, weil du ja darüber sprichst, wie man eigentlich auch Grenzen identifiziert. Es ist ja noch nicht klar für uns. Also müsste es ja erstmal sozusagen reflektieren, um zu realisieren, was bedeutet das jetzt? Und ist es meine Grenze? Ist es die Grenze der Gruppe? Ist es die Grenze der Person? Wo sind wir jetzt gerade hier unterwegs? Und ich glaube auch, dass das nicht so einfach ist. Also, dass man das vielleicht durch so ein bisschen Versuch und Irrtum auch rausfindet. Also, dass man immer wieder begrenzt wird in der sozialen Interaktion. Ne, also man, wie du es gerade beschrieben hast, du bist hier neu bei uns und probierst so ein bisschen und ne, dann guckt man so, wo kommen denn Begrenzungen, ne? Dann weiß man, aha, das also eher nicht, dann gehe ich vielleicht doch in die andere Richtung, aber vielleicht ist man auch jemand, der das gerne macht, so zu testen, ne? Wie weit geht es denn hier? Und das ist dann dieser Teil von Grenzen erweitern. Und ich glaube, dass das ein bisschen unsere Aufgabe ist in den Organisationen und in den Teams. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das schwierig wird, wenn wir falsch liegen. Also wie schnell ist man dann raus, weil man zu weit gegangen ist, ne? Weil man dann Grenzen vielleicht nicht richtig identifiziert hat, weil man die Situation falsch eingeschätzt hat. Und ich würde wahrscheinlich eher vorsichtiger dann vorgehen. Und gleichzeitig bin ich ja dieses Bild, und das nehme ich noch mit. Henning, du kannst dich vielleicht daran erinnern, Ende unseres Masterstudiengangs an der Uni in Bielefeld, Supervision und Beratung, da hatten wir ein Kolloquium, ne, und haben dann unsere Themen so vorgestellt. Und meins war damals das der professionellen Grenzgängerin. Ja? Also wo stehe ich eigentlich in der Organisation, in Teams, wo sind hier Grenzen, wo sind meine Grenzen, was ist mein Rahmen? Ja, da geht es auch um Nähe und Distanz. Also wie nah darf ich ran und wie weit muss ich wegbleiben? Aber wenn ich zu weit weg bin, geht dann überhaupt Beziehungen und Arbeitsbündnis und Kontakt. Also das waren so meine Fragen, mit denen ich unterwegs war. Und ich fand dieses Bild des auf der Schwelle Stehens damals sehr, sehr, ja, verlockend, interessant und habe in dem Zusammenhang das erste Mal mich mit dem Begriff der Liminalität auseinandergesetzt, also dieses auf der Schwelle Stehen bleibenden, also nicht drin, nicht draußen, und fand, das ist eigentlich eine sehr charmante Position. Also du kriegst genug mit, du siehst es, aber du bist noch weit genug draußen, um nicht komplett assimiliert zu werden, also um nicht sozusagen Teil dessen zu werden, was da drinnen los ist. Und dann kannst du ja auch noch vermitteln zwischen innen und außen.
Ja, also so wie du das beschreibst, würde das ja bedeuten, dass in der Supervision ja für mich als Supervisor wichtig ist, wenn du beschreibst, dass ich auf dieser Grenze bleibe, bedeutet es ja trotzdem aber, dass ich in jedem Supervisionsprozess mit jedem Team, mit jedem Supervisanten diese Grenze, auf der ich stehe, ja trotzdem immer neu finden muss.
Ja.
Von der aus ich möglichst gut den Supervision Überblick behalte.
Absolut.
Wenn ich
Ja.
zu nah dran bin, sehe ich weniger. Wenn ich zu weit weg bin, sehe ich auch zu wenig.
Ja, genau. Und es ist
Ganz
auch so schwer mit Metaphern. Genau an der Stelle wird es deutlich, Henning, ne? Es ist so schwer, mit diesen Metaphern zu arbeiten und so bildlich zu bleiben, weil es bleibt immer so extrem abstrakt, ne? Und man kann da so Idealbilder aufbauen. Man muss dies, man muss das. Aber genauso wie du sagst, ist es ja. Ich muss es eigentlich immer wieder neu austesten. Und man kann halt auch daneben liegen, ja? Du kannst es ja auch völlig falsch einschätzen, ne? Und dann denkst du, du bist draußen, aber eigentlich bist du längst verstrickt.
Ich finde das Verstricken übrigens nicht ganz so schlimm, wenn man so in den mehr oder weniger psychodynamischen Hintergrund guckt oder ja, schaut, wie gehen die am Berater ran, dann gibt es ja diesen Spruch, also man muss sich durchaus auch verwickeln lassen können. Wichtig ist, dass man sich wieder entwickeln kann, aber dieses durchaus auch reingehen und also Grenzen vielleicht auch durch Konfrontation ja auch mal auszutesten oder auch zu erweitern, ist, glaube ich, durchaus hilfreich in der Beratung. Und insofern würde ich sagen, ja, dieses nicht zu weit weg, nicht zu nah dran, ja, aber nur an der Schwelle stehen. Also zuweilen, glaube ich, ist es schon notwendig, auch über die Schwelle drüber zu gehen.
Okay, kann ich nachvollziehen. Und ich glaube aber, dass es da schwieriger ist zu sein. Da kann man ja nicht lange bleiben. Also näher reingehen. Ich finde, es kommt auch immer darauf an, welchen Auftrag hat man in der Organisation, ne? Also was ist vereinbart, ne? Und wenn ich reingehe und ich mich da ganz wohl fühle, weil ich das Team so nett finde, ja, und das ganz schön und kuschelig da finde, dann muss ich mich doch irgendwann fragen, wie hilfreich bin ich jetzt noch? Also was sehe ich eigentlich noch? Oder bin ich jetzt schon Teil dieser Kultur hier geworden und unterstütze das, was die hier die ganze Zeit machen? Bin ich dann noch in der Lage, wirklich zu konfrontieren? Gleichzeitig finde ich, es total wichtig, in einer Form von Beziehung zu sein, dass man überhaupt Gehör findet. Wenn ich zu weit draußen bin, wird es, glaube ich, schwierig. Und bei Konfrontationen muss ich immer an, also da habe ich so eine Situation vor Augen jetzt, habe ich gedacht, da ist es so stabil, das kann ich konfrontieren, und das hat also das war total schädlich für den Prozess. Das war überhaupt nicht gut. Also die Frage auch, wie viel Konfrontation, zu welcher Zeit? So, und ich, ne, wie wir jetzt ja gerade schon sehen, wir kommen ja gar nicht so richtig auf den grünen Zweig mit dem, was wir sagen. Es gibt kein so muss es sein, es gibt kein so ist es richtig. Sowas ganz Eindeutiges, sondern es ist ja eigentlich ein ständiger Verhandlungsprozess, und du musst ja immer wieder gucken, wo stehen wir jetzt gerade, wo stehe ich gerade, was geht hier, wie weit geht es. Und ja, und den Aspekt der Aufträge, den finde ich noch wichtig. Also welcher Auftrag ist mir von den Supervisanten gegeben worden, welchen habe ich von der Organisation bekommen, und was ist aber auch der, den ich sozusagen selber mit reintrage, weil ich glaube, dass das ist, was Supervision leisten muss, ne? Aber das vielleicht nicht passt zu dem, was die von mir wollen, also die Supervisanten oder die Organisation. Und auch da haben wir ja ständige Verhandlungen. Also das, finde ich, läuft ja noch auf so einer unterschwelligen Ebene mit. Es ist ja nicht nur das, was wir aktiv machen, wenn wir einen Fall besprechen, sondern es ist ja auf dieser latenten Ebene noch ganz, ganz viel anderes los. Also mit welchem eigenen Auftrag sitze ich eigentlich in diesem Team, in dieser Organisation?
Also Grenzen austesten, weitergehen. Das ist ja eigentlich, wie du eben sagtest hier, so habe ich dich verstanden, ist ja kein Selbstzweck, sondern das geht ja immer eigentlich um einen konkreten Auftrag. Und ich finde immer, die Frage ist, also wenn es eine wirkliche Sachfrage ist, ja wunderbar. Also da brauchen wir gar nicht so viel Grenzen austesten, sondern dann geht es um die Sache. Und dann kann man im besten Falle vielleicht einen Streit der Argumente als Berater begleiten oder unterstützen, dass das möglich wird. Also tatsächlich Sachargumente. Und am Ende geht es dann darum, auch, okay, wie entscheiden wir jetzt? Das ist ja eigentlich eine simple Aufgabe, ne? Finde ich
Genau.
eigentlich die besten Aufträge, ne? Wenn man dann sagen könnte, ach, ja wunderbar, da begleitet man, da muss man auch nicht in Höhen und Tiefen gehen, sondern da geht es um die Sache. Aber
Genau, und
schwierig.
das meine ich damit. Ne? Also da ist es doch total wichtig zu gucken, was will diese Organisation von mir und nicht so sehr zu gucken, was glaube ich ist hier mein, also was gebe ich mir als Supervisorin für einen Auftrag, den ich dann überall durchsetzen möchte. Weil dann, da geht es ja manchmal gar nicht drum. Ne? Manchmal sind die Grenzen der Organisation ja klar gesetzt. Dann sind die so und dann geht es um die Sachfrage. Genau.
Ja, auch da finde ich es aber total spannend. Ronny, wie du sagtest, ich begleite sozusagen den Austausch von Argumenten über eine bestimmte Sachlage. Und auch dazu habe ich aber ja innerlich als Supervisor eine fachliche Meinung. Und auch dazu wahren sozusagen die Grenze zu wahren, dass das Team sich gerade sachlich über eine Sache streitet und dann zu einer Entscheidung kommt, die möglicherweise zu meiner fachlichen Haltung überhaupt gar nicht passt. Das ist innerlich ja auch total schwer. So, und ist dann sozusagen, lasse ich das so stehen oder ist es schon eine Grenzüberschreitung, dass ich sage, ja, ich habe Ihnen jetzt zugehört und würde gerne nochmal meine Perspektive reinbringen? Finde ich eine
Ja.
schwierige Entscheidung in dem Moment, ja? Finde ich eine total schwierige Entscheidung. Vor allem, wenn ich vorher eher abstinent war und mich rausgezogen habe.
Also das
Ich
finde ich total
erinnere,
interessant.
ich hab dazu ein Beispiel, ja? Also fällt mir jetzt gerade ein. Team in, also es geht um stationäre Jugendhilfe und das Team verhandelt darum, wie sie damit umgehen wollen. Kinder im Alter zwischen 6 und 10 und die haben immer in den Sandkasten gepinkelt, so, und sind nicht auf Toilette gegangen. Das hat das Team tierisch genervt, so. Und die wollten jetzt verhandeln, wie sie damit umgehen. Und die Mehrheit des Teams hat sich dann für Kollektivstrafen entschieden. So, und ich war innerlich, ah, ja, ich war so hin und her gerissen mit, okay, die verhandeln jetzt mal, die streiten sich auch. Das habe ich sozusagen als Fortschritt gewertet in dem Team, dass sie sich auseinandersetzen und hatte innerlich gehofft, dass sie individualpädagogisch dass es dahin kippt, ja, habe mich aber auch nicht offen gemacht und es kippte dann aber im Sinne, nee, das ist besser, wenn wir jetzt Kollektivstrafen im Sinne von, ich glaube, das war sowas, wir entziehen den Fernsehabend jetzt auf Dauer und noch andere Privilegien, damit die damit aufhören, ja, und alles, was ich pädagogisch auch zu dem Thema wusste, sozusagen, ich habe es aber für mich behalten. Ja, ich habe nochmal gefragt, so, was glauben Sie, löst das wieder aus in der Gruppe? Da war dann aber keine weitere Reflexion mehr möglich. So, und dann auch
Ich
zu
frage mich
sagen,
nur, Henning, warum hast du das gemacht? Also was war denn da dein innerer Kompass, das zu tun, zu sagen, nö, mache ich nicht?
du meinst jetzt mein innerer Kompass sozusagen, dass ich die Entscheidung hin zur Kollektivstrafe nicht nachvollziehen kann?
Nee, dass
Nee,
du es
dass
nicht
du gesagt
korrigiert
hast,
hast. Genau, dass du
es
nicht
nicht
korrigiert.
korrigiert habe.
Ja.
Ja. Oh, müsste ich jetzt weiter grübeln, kann ich schwer wiederholen. Das hatte so ein bisschen was von, meine ich, das Team wirkte in dem, also es wirkt, die haben auch angeregt diskutiert. So. Und ich hatte, glaube ich, den Gedanken, so, die sind jetzt zu einem Ergebnis gekommen. Wenn ich jetzt am Ende dieses ganze Ergebnis wieder in Frage stelle, würde das Team eher weiter demotiviert werden. Meine ich, weiß es nicht mehr ganz genau. So, ja.
Interessant. Also ich denke, bei dem, wo du, das ist ja, glaube ich, in der Beratungsszene, darum frage ich, was ist da denn innerer Kompass, durchaus umstritten. Also sagt man da was und nicht, ne? Und dann gibt es ja
Ja.
dieses, sage ich mal, bewusst auch Gedöns, man muss sich da immer raushalten und man bringt die anderen nur dazu, zu das rauszufinden, was sie so schön. Davon halte ich nichts. Ich
Ja.
erlaube mir, ehrlich gesagt, da, wo ich es für sinnvoll finde, und das ist mal so und mal so. Aber wo ich denke, ich habe eine Position zu, eine inhaltliche, die auch sozusagen die Gruppe weiterbringt und die in der Sache notwendig ist. Und so scheint mir, wäre das jetzt bei dir, also da würde ich denken, scheint mir sehr einleuchtend dein Vorbehalt, den würde ich zur Sprache bringen.
Ja, in dem Fall hatte ich mich anders entschieden. Das war auch so eine Sitzung, in der ich ungewöhnlich zurückhaltend war. Obwohl das auch ein junges Team war, ich finde den Begriff Kompass total toll, gerade in dem Zusammenhang, was aus meiner Sicht eigentlich sehr viel Orientierung gebraucht hätte. Aber ich finde den Grad trotzdem total interessant und schwierig. Ja.
Also es kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie lange ist man schon da und wie sind die vielleicht auch miteinander so unterwegs und worum geht es wirklich? Manchmal ist es ja nur vorgeschoben, das, worüber die sprechen, und es geht eigentlich um was anderes. Und ich habe so gedacht, als du das eben erzählt hast, ging es bei Kollektiv auch vielleicht um die Gruppe. Also hast du vielleicht wahrgenommen, dass die jetzt erst sozusagen zu einer Gruppe werden und waren die vorher noch gar nicht, oder waren die sowas wie ein Haufen und noch gar nicht eine Gruppe und haben jetzt was Einvernehmliches gemacht, wo sie alle dran beteiligt sind und alle mit einverstanden sind, sodass du dann vielleicht abgewogen hast zwischen, was ist jetzt gerade wichtiger? Ist es wichtiger, dass die eine Gruppenkohäsion bilden, oder ist es wichtiger, jetzt hier korrektierend einzuschreiten? Gleichzeitig habe ich gedacht, ich hätte es wahrscheinlich nicht ausgehalten. Ich glaube, ich hätte auch eher was gesagt. Aber man weiß es nicht. Also in der Situation, wenn du da was, das latente Thema der Gruppe zum Beispiel aufgegriffen hast, ich weiß nicht, schwer einzuschätzen.
Ja, total. Also ich habe mich ein bisschen dann, ich bin natürlich mit einem unguten Gefühl weggefahren, ja. Und auch genauso hat sich mein professionelles Über-Ich eingeschaltet, im Sinne von, hättest du dich, Ronny, wie du das sagtest, mehr positionieren müssen, das nochmal mehr anfragen müssen. Ich habe mich dann damit beruhigt, ich war relativ regelmäßig da. So, und ich werde das in der nächsten Sitzung wieder aufgreifen. So, was mich
Ja.
beruhigt hat, das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert.
Ja, dann ist es ja ein Lernprozess auch für die
So,
gewesen, ne?
ja. So, und aber trotzdem dieser schmale Grat zwischen Positionierung, fachliche Meinung reingeben, ganz abstinent bleiben, wann, wo, wie, mit wem, finde ich tut genauso spannend wie schwierig die Frage.
Ich wollte kurz, Henning, weil du sagtest den Begriff Kompass, ne? Wenn man den nochmal nimmt, wie seht ihr das? Sozusagen dürfen wir uns erlauben, und ich sage mal, das ist eine rhetorische Frage, weil ich finde, ja,
Damit
dürfen.
hast du ja schon eine Grenze gesetzt.
Naja, also ich will die mal, ja, und darüber kann man denn streiten, das ist ja auch
Ja.
interessant. Also, wenn wir sozusagen zu einem Ja sagen, dann haben wir ja auch keine Grenze und können nicht streiten, so, oder. Insofern, ich glaube, dass ein innerer Kompass für die Beratung als Berater, als Beraterin sehr wichtig ist. Und ein innerer Kompass heißt, dass man eine sehr klare Vorstellung davon hat, was ist in einer Situation gerade richtig? Und zwar in sachlicher Hinsicht, als auch in sozialer Hinsicht. Jetzt heißt es noch lange nicht, dass, wenn man sagt, das ist richtig, dass es so sein soll, aber man braucht zunächst mal ein inneres Bild, was eigentlich gerade ein adäquates, angemessenes Gruppenhandeln, ein sachlicher Diskurs, ein sozialer Diskurs ist. Und erst wenn man das hat, glaube ich, dann kann man den auch zur Seite legen und ist auch offen für andere Dinge. Also nicht im Sinne von, was, ja, man heißt ja dann schnell, ach, jetzt bist du aber dogmatisch, oder du willst das umsetzen, was du da tust. Darum geht es nicht. Das heißt, erstmal sich klarzumachen und sich auch zu erlauben, ich habe als Berater, als Beraterin gerade in der aktuellen Situation ein klares Verständnis dafür, was hier notwendig ist und was auch gerade passiert. Und das gebe ich im besten Falle auch preis und stelle es auch zur Verfügung. Und an dem kann dann auch ein gemeinsamer Austauschprozess erst möglich werden. Und dann kann es sein, dass man am Ende auch woanders landet. Aber das heißt, ich erlaube mir zunächst mal auch eine klare Position zu haben. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das alle teilen. Wie seht ihr das?
Ja, ich bin mir da auch nicht so ganz sicher. Ich glaube, dass das auch manchmal etwas unterdrücken kann, was in Gruppen gerade vielleicht passiert, wenn ich mich sehr klar positioniere, weil natürlich Supervisoren, wenn das Arbeitsbündnis einigermaßen stimmt, auch eine besondere Position haben in den Gruppen. Also da geht es auch schnell um Wertungen, glaube ich, auch die vielleicht als solche empfunden werden von denjenigen, die da sitzen. Und ich glaube, bevor ich mich so positionieren würde, ich bin nicht dagegen, aber ich würde mich erstmal rantasten. Also was ist hier noch so im Raum? Weil ich auch was zumachen kann, indem ich sehr klar eine Position beziehe. Dann sind diejenigen vielleicht stumm, die etwas anderes denken. Und manchmal braucht man einfach ein bisschen Geduld, damit diejenigen, also damit sozusagen alles, was in der Gruppe ist, auch so zutage treten kann. Also, dass es irgendwie zum Vorschein kommt. Ich bin sehr klar, wenn es um Schutzaspekte geht. Also, wenn es um Schutz Einzelner in der Gruppe geht, da gibt es für mich nicht so viel zu verhandeln. Das ist was anderes. Da würde ich mich positionieren. Und inhaltlich kommt es so ein bisschen drauf an. Es gibt ja auch immer Themen, bei denen ich denke, das ist jetzt falsch oder richtig. Aber vielleicht habe ich dann einfach die Lebenswelt oder die Rahmenbedingungen, in denen sich die Supervisanten bewegen, noch nicht richtig verstanden. Und das frage ich dann auch nach. Also ich kann ja Fragen stellen. Anstatt mich einfach mit Ausrufungszeichen zu positionieren, kann ich ja auch neugierige, forschende Fragen stellen. Im Sinne von, wie ist es dazu gekommen? Oder ja, wie sind Sie zu dieser Einschätzung gelangt oder so? Dass dann auch so was Reflexives vielleicht in Gang kommt. Das ist nicht immer so, aber. Das wäre ja wünschenswert, dass sie selber vielleicht noch mal hinschauen. Ja, genau. Wieso sage ich das überhaupt? Wieso ist das überhaupt meine Position? Und ich glaube, das ist eher etwas Raumöffnendes, als wenn ich mich sehr massiv positioniere als die Person, die ja trotzdem auch irgendwie zu Gast ist, ne, und wieder geht und was von
Ich
denen ja
meinte das,
mitnimmt.
Tina, also teile ich absolut. Ich wollte nur sagen, ich meine das zunächst mal nach innen.
Ah
Das ist
ja.
eigentlich, kann ich eigentlich auch sagen, so wie in der Forschung, ne? Also, wenn ich kein inneres Bild habe, kann ich auch nichts sehen.
Ja.
Das heißt, ich posaune natürlich nicht gleich alles raus.
Wie meinst du
Das,
es dann? Dann
nee.
habe ich es nicht verstanden, glaube
Ich
ich.
meine, dass ich, also die Frage ist ja, bevor ich Grenzen erweitere und helfe beim
Ja.
Ausbilden oder auch mal begrenzen, das kann ja genauso notwendig sein, muss ich ja überhaupt erstmal was sehen. Das hast du vorhin auch gesagt an irgendeiner Stelle. Und sehen kann ich überhaupt erstmal was, wenn ich mir innerlich auch was erlaube, wenn ich mir eine Brille aufsetze, und, wenn man den Begriff nimmt. Und das heißt, indem ich mir auch erlaube, zunächst mal eine innere Position zu entwickeln zu einem Thema. Und nicht zu sagen, weiß ich auch nicht, kann ich nicht sagen, kann man so und so machen,
Ja.
sondern umgedreht, dass ich mir innerlich erlaube, eine Position einzuschätzen, eine Situation. Und zwar sowohl sozial, um das nochmal zu sagen, was ist gerade in der Gruppe los? Was ist gerade zwischen mir und der Gruppe los? Als natürlich auch inhaltlich.
Also sprichst du über Wissensbestände, die ich brauche, um das einschätzen zu können? Also ich glaube, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also was ist das? Also ist, oder ist es eine, also wie geht Meinungsbildung, müsste man dann ja auch fragen. Also wie komme ich zu meiner Einschätzung? Wie komme ich zu meiner Haltung? Worauf basiert die? Worauf
Habe ich
fundiert
überhaupt
die?
eine? Also
Ja.
nochmal, gestehe ich mir ein, dass ich eine Situation einschätzen, durchaus auch mal bewerten kann, dass ich die überhaupt sozusagen sehe? Oder bin ich da und sage, ich bin sozusagen für alles offen, alles ist möglich? Das
Ja.
würde ich nicht den sinnvollen Weg finden, sondern innerlich sich zunächst mal zu erlauben, ich schätze die Situation so ein. Das und
Also,
das ist gerade hier los, das und das ist gerade notwendig. Nochmal, das posaune ich nicht gleich nach draußen,
ja.
sondern ich habe es zunächst mal, ist es quasi eine innere Arbeit. Ja. Ja,
Also,
also ich
ich
kann
bin
da
mir,
auch.
ich muss einmal ganz kurz noch was nachfragen. Entschuldige,
Gerne.
Henning. Ist es vielleicht, was du gerade sagst, eher eine Abgrenzung zu Beratungsformaten, die die komplette Verantwortung an die Gruppe abgeben, indem sie sagen, die Lösung liegt hier bei euch und ihr müsst sie selber finden und ich bin sozusagen ein Neutrum. Ist es so etwas, was du damit formulierst? Also ich muss eine Haltung dazu haben, ne? Klar. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die das nicht haben. Deswegen vielleicht.
Das ist ja gut. Also ich erlebe das anders, aber
Ja.
ja gut, vielleicht ist es, das ist doch gut, dass wir drüber reden. Also vielleicht ist es viel selbstverständlicher, als ich annehme, ja.
Also ich war gerade innerlich, Ronny, wenn ich dir zugehört habe, auch, also ich habe mir gesagt, also Mut zur eigenen Expertise auch. Also,
Ja.
ich weiß, also ich bin Supervisionsexperte, das würde ich für mich sagen. Ja, ich kann Gruppen analysieren und diagnostizieren und ich verstehe was von Pädagogik und Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe. Und dazu habe ich dann, wenn mir Fälle geschildert werden, Bilder, Haltung, Wissensbestände, aus denen ich schöpfen kann und zu denen ich auch was sagen kann. Und das schließt aber im Vorfeld überhaupt nicht aus, Tina, das, was du sagtest, erstmal total forschend daran zu gehen, was kommt hier dir aus der Gruppe. Und ist die Gruppe in der Lage, sozusagen diesen Fall erstmal mit meiner Begleitung zu bearbeiten? Und wenn ich dann glaube, dass noch etwas fehlt, gebe ich das rein. Kann ich auch falsch mitliegen, aber das würde ich mir immer vorbehalten. Also ich würde es zum Beispiel in Jugendamtskontexten, ja, wo es oder ambulante Hilfen, wo es ja manchmal in Fällen auch um Fälle von Kindeswohlgefährdung geht. Ja, und ich bin auch Kinderschutzfachkraft und wenn ich dann Fälle habe, in denen ich aus meiner Sicht ganz klar Anhaltspunkte für Kindeswohlgefährdung sind und das aus der Gruppe nicht kommt, dann sage ich das. Und da warte ich auch nicht erst eine Stunde in der Supervision, wenn ich nur anderthalb habe, sondern ich innerlich aus meiner Erfahrung heraus das Gefühl habe in dem Prozess, die brauchen jetzt diesen Gegenhorizont.
Genau, ich glaube, ich habe jetzt eher mehr verstanden, Ronny, was du meinst, aber ich bin mir noch nicht sicher. Und habe gerade beim Zuhören, auch als du gesprochen hast, Henning, nochmal so gedacht, okay, vielleicht ist es auch dieses, also was verorte ich in einem Prozess bei wem? Also welche Verantwortung spreche ich wem zu? Und ich musste an einen Prozess denken, der nicht zu einem Prozess geworden ist, sondern der schon in den Anfängen gescheitert ist nach einer Probesupervision. Das war in so einer basisdemokratischen Organisation und die, ja, die hatten bestimmte Vorstellungen davon, was die wollten. Und ich bin mir nicht sicher, ob sich das richtig kommuniziert hat, ob ich es so richtig verstanden habe, ob die mich richtig verstanden haben. Auf jeden Fall hatten wir uns dann auf eine Probesupervision geeinigt. Und genau, sie wollten etwas, was ich gerade eigentlich beschrieben habe. Lass uns erstmal gucken, lass uns das entwickeln, wir gucken, was da ist und ne, so, dass man es ergründet und erforscht, was hier eigentlich die Themen sind und so weiter. Und dann fanden sie aber in der Probesupervision meine Fragen zu direktiv und haben das damit dann beendet. Also, ne, ich habe genau eigentlich das gemacht, was wir gerade versucht haben, so zu beschreiben und meine auch bei dir gehört zu haben, Ronny, nämlich dieses, naja, dann positioniert man sich eben an manchen Stellen nicht unbedingt immer ausgesprochen, aber das kommt ja durch die Haltung auch trotzdem an, manchmal. Also dann gibt es, ne, eine Einschätzung zu bestimmten Dingen und das äußert sich dann latent in einer Art und Weise, wie ich eine Frage stelle oder ob ich überhaupt nichts sage oder wie ich mich hinsetze oder das kann man nicht immer verhindern, dass sich das trotzdem irgendwie transportiert. Ich glaube, das war noch ein bisschen komplexer, da gab es auch eine Rangdynamik und ne, da bin ich anscheinend mit der informellen Leitung aneinander geraten. Auf jeden Fall ist es da nicht weitergegangen, weil die genau diese Form von innerer Positionierung, die ich ja vorgenommen habe, zu denken, zu wissen, was hier los ist, haben die ja damit begrenzt, dass sie gesagt haben, das passt für uns nicht, tschüss. Ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass man natürlich eine Haltung hat und haben sollte. Und die ist auch fachlich also begründet und durch Wissensbestände. Das ist ja völlig klar. Und zwar aus der Profession heraus. Und ich finde, also das finde ich gar nicht diskutabel. Nur was macht man dann damit in Prozessen?
Also ich habe jetzt gerade bei dir, Tina, gedacht, dass ja, das hast du ja selbst auch gesagt, dass durch die Art und Weise, wie ich frage, ja auch schon eine Haltung implizit oder explizit deutlich werden kann.
Kann.
Und das Team hat da anscheinend irgendeine Form von Grenze gezogen. Weil sie, warum auch immer, das so empfunden haben, dass du über irgendeine Grenze getapert bist, die für die noch nicht aushaltbar war, noch nicht konfrontierbar war und das für die irgendwie zu gefährlich war.
Also du hast eben gesagt, das haben wir in der Profession, von der Profession heraus. Und ich denke, ich weiß noch nicht, ob wir uns verstanden haben oder
Ja,
ob
wahrscheinlich
wir
nicht,
das
ne?
Gleiche meinen und was unsere Haltung ist. Also ich sage mal, was mit diesen zwei Dingen durch. Einmal meine Haltung im Beratungskontext. Und das ist eigentlich, jetzt überlege ich, ob das eine Grenze ist oder eigentlich ein Grenze aufmachen ist in der Gruppe zunächst mal. Also ich denke, wenn sich keine Frage, das klingt jetzt auch so sehr trivial, aber wenn keine Frage da ist, also kein Anlass für eine Beratung, dann würde ich sagen, dann lassen Sie es dringend bleiben. Also machen Sie was anderes, aber schenken Sie sich diese kostbare Zeit, und zwar Ihre und meine. So, und das klingt so trivial, aber das ist eigentlich schon der Anfang. Und das ist eigentlich auch
Muss
schon
ich
ein.
ganz kurz unterbrechen, weil das ist total witzig, dass du das jetzt sagst, weil genau das ist, wo es in der Probesupervision drum ging. Es kam nicht zu einer Frage.
Ja, ist doch gut. Also ich meine, dann gibt es eben nichts zu besprechen und dann sollte man aufhören, ne? An der Stelle.
Ja.
Ja. Nur siehst du, da würde ich sagen, warum, also ich würde suchen, ne, das ist ja nicht unser Bier, würde ich jetzt sagen. Man kann natürlich ja, im Suchprozess, also dem Klienten helfen beim Suchen, aber das ist nicht unsere allererste Aufgabe, würde ich sagen. Ne? Das ist ein bisschen so, wenn man zum Arzt geht und sagt, man hat nichts, ja, dann ist doch gut, gehen Sie wieder. Irgendwas sollte es schon geben. Und das kann mir eben, jetzt überlege ich gerade, ist es schon eine Grenzsetzung oder ist es eigentlich umgedreht, eigentlich ein sehr weites Aufmachen, ne? Also unsererseits.
Aber das ist doch total wichtig. Ich glaube, jetzt sind wir ich finde, für mich zumindest gerade wichtigen Stelle. Also wann Beratung, wann Supervision? Es muss ja eine Form von Anliegenorientierung geben. Sonst können wir ja auch nicht von Beratung sprechen. Also sonst ist es ein Gespräch über was, ne? Aber wenn es nichts zu beraten gibt, also nichts, worüber wir uns miteinander austauschen, wo wir über Möglichkeiten, Optionen, und da kannst du ja verschiedene Beratungsmethoden jetzt auch dann dran anschließen. Aber es muss ja irgendeinen Grund geben, warum man sich trifft. Also ich würde an der Stelle für Problemorientierung oder Anliegenorientierung plädieren als Auftakt. Und das kann dann sein, dass man merkt, ich habe was, aber ich habe noch nicht die Worte dafür. Dann kann man helfen, das zu finden. Aber wenn es so gar nichts gibt, was soll ich dann da? Wozu bin ich dann da?
Absolut.
Ja, das find ich total spannend gerade und bin da total anschlussfähig, was ja auch ein bisschen was damit zu tun hat, wo sehe ich meine Verantwortung gerade als Beraterin, ne? Also, wie doll muss ich diesen Suchprozess unterstützen? Wo ist die Grenze zu? Also, ich glaube, Sie sind sich noch gar nicht klar darüber, was sie überhaupt beraten wollen. Und auf der anderen Seite kann ich, glaube ich, als auch Berater nicht unbedingt erwarten, die Metapher ist geklaut, dass wie bei der Katze sie an der Tür schabt und mir die Maus vor die Füße legt immer und mir sagt, so, das ist es jetzt, ja, sondern ein gemeinsames Beraten und Suchen. Und damit bin ich laufend, also immer wieder beschäftigt, dass ich mich manchmal in Prozessen frage, gibt es hier eigentlich tatsächlich Anliegen? Machen wir nur Supervision, weil das schon immer so war und vom Jugendamt finanziert wird und das sonst aber irgendwie keinen interessiert, ja, oder sehe ich was nicht, müssen wir anders suchen. Ich weiß nicht, wie es euch
Ja.
da geht. Kennt ihr solche Prozesse?
Ja, ich denke, da sind wir jetzt vielleicht nämlich auch bei einer Grenze. Du hast ja vorhin gesagt, Tina, du erlebst gerade, wie Einsparungsmaßnahmen und was alles stattfindet. Und da würde ich sagen, das stimmt, ja. Und jetzt gibt es aber auch ein Aber. Es gibt so viele Supervisionsprozesse im sozialen Kontext über Jahre. Kann man sagen, jede Woche fast eine Supervision, ja. Da könnte man sagen, das Team, man hat den Eindruck, es wird mehr supervidiert als fachlich gearbeitet. Und das sozusagen, jetzt ist die Frage, was machen wir damit als Supervisoren? Ne? Machen wir da mit und sagen, eben, wir gibt schon immer Supervision und wir machen es uns schön, Tina hast du schon gesagt, wir sind so heimelig und oder ist zuweilen auch zu konfrontieren und Positionen zu beziehen, worum hier geht es eigentlich um was anderes. Hier ist tatsächlich keine Frage da, sondern es ist schön, sich hier auszukotzen, es ist schön, freie Zeit zu haben. Das ist ja auch okay. Also Achtung, das kann ja auch sinnvoll sein, wenn man es bewusst tut. Ja. Aber da würde ich sagen, haben wir als Berater, als Supervisoren schon eigentlich auch qua Profession einen Auftrag, uns nicht bedingungslos anzuschmiegen an ein Feld, sondern auch eine Grenze zu ziehen und zu sagen, das ist an der Stelle hier nicht Thema, weil es eben nicht eine Yoga-Veranstaltung ist, was auch immer, ja. Oder an dieser Stelle ist es zwingend notwendig, dass wir Ihren Abteilungsleiter mit reinholen oder nicht, ja. Wichtig. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Und dann können Sie woanders Supervision machen, aber nicht mehr mit mir, zum Beispiel, ne? Und da sind wir ja schon gefragt, weil wir natürlich jetzt einerseits die tatsächliche, offensichtliche auch Not im sozialen Feld, finanziell, Fachkräftemangel und so fort, was da alles, ja, schwierige Klienten und so weiter, das ist alles da, aber es gibt auch eine andere Seite, und die heißt auch, sich, ja, eher wegzustehlen von schwierigen Fällen, von auch einer sachlichen Auseinandersetzung, so wie du es eben beschrieben hast, Henning, ne? Könnte man ja sagen, da ging es eigentlich gar nicht um eine fachliche Frage, das war eigentlich ein kollektives, jetzt bestrafen wir die mal, ja, und nutzen das aus. So, und das hat man auf der anderen Seite auch. Und ich finde, da haben wir schon eine Verpflichtung auch qua Profession, da auch Grenzen zu setzen und die auch überhaupt erstmal zu heben und auch sichtbar zu machen.
Also darüber sprichst du. Es geht ja eigentlich um die ethischen Grundlagen. Also wie führt man einen Prozess, wie steuert man einen Prozess, ne? Ich hatte eben die Assoziation auch, Henning, deswegen fällt mir das jetzt ein, als du das erzählt hast. Und ich kenne diese Prozesse, als ich selber in der Ausbildung war, zur Sozialpädagogin, auch vorher als Erzieherin vor über 20 Jahren. Und da gab es teilweise wirklich Sitzungen, wo die Supervisoren gesagt haben, ja, ne, wir können ja sagen, ich war jetzt da und ich schreibe das jetzt auf und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Also dann, oder man hat dann da gesessen und Kaffee und Kuchen und hat man sich so unterhalten, so, ne? Das waren also teilweise auch Situationen, die ich aus Supervisionssitzungen als Supervisorin kannte. Also, und da, Ronny, zu sagen, und das machen wir nicht, sondern wir arbeiten und so arbeiten wir. Und das ist ja auch eine ethische Frage, ne? Was, also nehme ich Geld dafür, dass ich da mit den Leuten sitze und Kaffee trinke und übers Wetter rede? Oder ne, nehme ich den Auftrag ernst und ich supervidiere hier? Und wenn die sich nicht einlassen, ja, dann kann ich es auch lassen. Dann gehe ich halt.
Ja.
Da sind wir absolut d'accord.
Und ich glaube, da haben wir innerhalb unserer Profession auch einiges zu tun. Das
Meinst
ist
du?
nicht selbst. Ja, das glaube ich. Das ist nicht selbst. Hast du doch eben auch beschrieben, Tina, wenn ich es richtig verstehe.
Ja, aber in den,
Ja.
eher so in den 80er, 90er und in diesem Team jetzt, wo ich jetzt, also wo die nicht arbeiten wollten, nicht, zumindest nicht so wie ich, da hätte ich das auch so eingeordnet. Ansonsten ist mir das eigentlich nicht begegnet. Die wollen alle was. Die wollen was, die Teams. Und das hat auch was damit zu tun, dass in vielen Teams, die ich jetzt begleite, Supervisionssitzungen, die oder Supervisionsbudget, das erste ist, was gekürzt wird. Ne? Manchmal läuft es ja über das Fortbildungsbudget und die Organisationen, die Träger, die haben weniger Geld und dann bist du dann nicht mehr bei 10 Sitzungen im Jahr, weil das wöchentlich stattfindet, das habe ich noch nie erlebt, ne? Sondern es ist eher so 10 Sitzungen pro Jahr, ist so die Regel. Und in vielen Organisationen ist man jetzt bei 6 bzw. 4 und in einer Organisation bin ich bei 3 Sitzungen im Jahr. Und da muss man sich wirklich fragen, geht das noch? Also ist das noch ein Prozess? Das ist ja so punktuell. Da kannst du ja, also einen Teamprozess würde ich nicht machen unter den Bedingungen. Da würde ich sagen, das geht nicht. Ja, die beauftragen dann gerne nur Fallsupervision. Ja, gut, was machst du dann, wenn die darunter liegenden Teamthemen über den Fall sozusagen auf den Tisch gelegt werden? Den kannst du ja gar nicht bearbeiten. Also, wie soll das gehen?
Ja, finde ich total spannend, die Frage bei diesen Prozessen, solche Anfragen kenne ich auch. Und das hat ja auch wieder was mit meiner eigenen Grenzziehung, meiner Profession zu tun. Also kann ich, so wie ich arbeiten will, Prozess der, also 3 oder 4 Sitzungen, so wie ich, Henning Schnieder, Supervisor bin und meine Vorstellung davon habe, kann ich da denen das geben, was die für 4 Sitzungen brauchen? Oder sage ich per se, 4 Sitzungen bin ich nicht der richtige Supervisor? Kenne aber Leute, die das so machen, aber ich nicht so, ja. Wenn ich ganz selbstständig bin, ja, wo ziehe ich da die Grenzen? Ja, bin ich auf das Geld angewiesen am Ende des Monats oder nicht? Habe ich so viele Anfragen, dass ich mir das aussuchen kann? Auch das sind ja Fragen, die ich, also ökonomische Grenzen hat das Ganze ja auch.
Ja, aber ich habe gerade so gedacht, naja, also bei diesen 3 oder 4 Sitzungen, es kommt ja dann trotzdem vielleicht auch auf die Kontraktgestaltung an, ne? Also will man dann wirklich sagen, dann mache ich es halt gar nicht oder andere machen es dann auch nicht? Also ist das das, was wir dann wollen, auch als Profession, wenn wir das sind? Oder sagt man, naja, gut, also das wenige, was denen dann zur Verfügung gestellt wird, das sollten wir trotzdem besetzen und nicht irgendwie jemandem anders überlassen. Und dann geht es darum, wie verhandelt man so einen Kontrakt?
Einen kleinen Kontra.
Ja, bitte.
Also diese Diskussion, wie viel Supervision braucht man und dieses, es werden immer weniger, die gibt es ja schon lange irgendwie. Und ich habe da praktisch jetzt hier in Berlin ein Stück eine andere Erfahrung. Also zum einen muss ich sagen, ich habe mit Teams zu tun, die haben über Jahre 10 Sitzungen, 15 Sitzungen im Jahr. Jetzt müsste man sagen, das ist ja super, läuft ja da richtig gut, ne, wenn die so viele Sitzungen haben. Das sehe ich. Jetzt ist mal, wer kommt an bei einem? Ne? Das ist nicht generalisierbar. Und trotzdem, ich würde mal sagen, ich glaube, ich lebe auch nicht in einer Welt, die ganz anders ist als die, die es sonst gibt. So. Und da kann ich sagen, gibt es genug Teams, die haben viele Sitzungen über Jahre hinweg und da läuft es nicht besser. So. Und mit denen arbeiten wir. Ich finde, wenn man 4-mal im Jahr zum Beispiel 3,5 Stunden arbeitet oder 2,5 Stunden, kann man eine ganze Menge schaffen. Und manchmal kann man auch mit einem Team einen halben Tag arbeiten und das Team ist danach arbeitsfähig, wenn man die richtigen Themen anspricht und nicht tausendmal drumherum redet. Insofern finde ich dieses, so habt ihr das nicht gesagt, aber ich höre das an, ja, vielleicht auch mit dem falschen Ohr, aber ich höre, man sagt, ja, wir brauchen mindestens 10 Sitzungen, sonst können wir nicht arbeiten. Das teile ich nicht. Ich finde, an vielen Stellen ist weniger mehr. Ja, ich komme ja aus dem Radsport und da hat man früher immer gesagt, viel hilft nicht viel. Das, finde ich, gilt auch für Supervision, sondern dass man mit ja, minimalinvasiv, wenn man so will, auch mit einem Teamtag schon eine ganze Menge erreichen kann und dass das nicht immer Riesenprozesse sein müssen. Und da kann ich die Organisation verstehen, einerseits aus Kostengründen, aber ja gar nicht nur, sondern es sieht auch sagen, ja, was bringt uns das eigentlich? Ja, wir haben über viele Jahre Supervision und das Team behagt sich immer noch. Kann ich zunächst mal nachvollziehen.
Den Teil würde ich auch gar nicht in Abrede stellen. Das finde ich gar nicht so einen starken Kontra, sondern natürlich geht es nicht nur um die Quantität, sondern auch um die Qualität. Das ist ja völlig klar. Wenn du jetzt von einem Teamtag sprichst, da kannst du ja unglaublich viel möglich machen. Also dann, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, da geht ja richtig viel. Aber ich spreche jetzt hier von 3-mal im Jahr 90 Minuten und dann mit der Eingrenzung Fallsupervision. Dann wird es deutlich schwieriger. Also wenn die Organisation sich so positioniert, da hast du nicht mehr viel Handlungsspielraum. Und dann kannst du die Themen ja qua Auftrag fast schon gar nicht mehr bearbeiten, die vielleicht wirklich da sind. Und das sind die Dinge, da würde ich sagen, da muss man ran. Das müsste man schon verhandeln. Was ist denn, wenn etwas auftaucht? Ja, wie kann ich dann, wie bin ich dann noch in der Lage, als Supervisorin den Prozess zu steuern, wenn das sozusagen schon vorgegeben wird? Das meine ich eher. Und ich bin jetzt auch nicht hier der dogmatische Verfechter von, es müssen 10 Sitzungen im Jahr sein. Da würde ich zustimmen. Das kommt dann eher darauf an, wie ist das Team insgesamt aufgestellt. Und es gibt ja auch Teams, da wiederholen sich die Themen, weil man eben im Prozess nicht die richtigen Schritte einleitet. Manche Sachen sind ja auch Strukturthemen. Also ich muss es ja zurückspielen in die Organisation. Dann ist es eigentlich verschwendetes Geld, sich immer wieder hinzusetzen mit denselben Leuten und dieselben Dinge zu hören, sondern dann muss es halt weitergehen. Es muss dann eben zurück, wie gesagt, in die Organisation. Manchmal wissen es ja Vorgesetzte gar nicht, worüber sich die Supervisanten überhaupt austauschen und wo hier eigentlich das Problem liegt. Und wenn ich mich dann immer nur, ja, dahinsetze und mir dasselbe anhöre, die auskotzen lasse, dann würde ich dir zustimmen, das ist verschwendetes Geld.
Also ich habe zwei Gedanken gerade. Die wichtige Frage ist ja, wenn wir bei dem Beispiel von dir, Tina, bleiben, 3 oder 4 Sitzungen. Also die Frage ist ja dann auch immer noch, das weiß ich ja vorher gar nicht, wieso ist das so? Es hat ja nicht in jeder Organisation finanzielle Gründe, sondern manchmal wird Supervision ja auch vielleicht unbewusst von Leitung eingeschränkt, weil sie als gefährlich wahrgenommen wird. Auch das habe ich schon erlebt. Auch das kann ich ja dann weiter aufklären sozusagen und meine Expertise in welcher Form auch immer einfließen lassen. Und ich finde, es kann ja auch zur supervisorischen Diagnose gehören, ist Supervision gerade überhaupt dran in dem Team? Oder braucht es erst was anderes? Also manchmal habe ich schon den Eindruck, auch bei Berufsanfänger, Fängerin ist da nicht erstmal Fortbildung und Training erstmal wirksamer für einen
Ja, zum
gewissen
Beispiel.
Zeitraum.
Genau. Aber manchmal geht es auch sowas eher um, wenn es Konflikte gibt, ne? Und wir, das haben wir ja schon mit Valerie Thobeau besprochen, auf der Konflikteskalationsstufe sind, wo Supervision gar nicht mehr greift. Also dann auch da eine Grenze zu ziehen und zu sagen, das können wir hier gar nicht mehr bearbeiten, ne? Die behacken sich immer noch, weil, ja, das nimmt eigentlich zu, das schreitet fort. Ja, dann ist das nicht der Ort, ne? Auch zu sagen, das ist nicht das richtige Format für die Bearbeitung des Problems. Was ist denn eigentlich auch im Hinblick auf den Dreieckskontrakt, was ist eigentlich verhandelbar und was nicht? Weil genau darum, da waren wir ja jetzt, ne? Wie gestaltet man eigentlich seine eigenen Handlungsmöglichkeiten in Form von Kontraktierung?
Tina, darf ich kurz, das finde ich sehr theoretisch und da haben wir ja ganz viel zu, also ja, können wir gleich machen. Nee, ich will dir ein kurzes, ein Beispiel
Sehr gerne.
bringen, wo vielleicht nochmal deutlich wird, also was müssen wir eigentlich denn wissen, um einerseits Grenzen zu erkennen in Gruppen, also wo verlaufen die? Meistens läuft es ja sprachlich, ne? Also das, gut, man kann auch über Kleidung und so weiter. Aber an einem Beispiel, was mir jetzt im Januar im anderen Kontext widerfahren ist, und zwar in einer Sauna. So, in einer Sauna sind wir ja für gewöhnlich alle nackt. Und interessanterweise sind wir nackt, ohne nackt zu sein. Also das heißt, wir haben ein Handtuch an oder um, oder das Handtuch symbolisiert eigentlich, dass wir eben nicht nackt sind, obwohl wir eigentlich nackt sind. So, und wir sitzen da sehr kultiviert und so weiter. So, und jetzt ist man da und ich habe mir damit schon mal als Soziologe interessiert, ändert sowas irgendwie immer, wenn man da, was machen so die Völker und wie bewegen die sich denn in Sauna? Und da habe ich mir das Handtuch eben ja, überlegt, wie ist es mit dem Handtuch? Und jetzt war ich mit Freunden in einer Sauna und habe einen Grenzgang gewagt, einen Move. Und der Move
Was
war
hast
der,
du gemacht?
naja,
Bin
das ist
gespannt.
jetzt, ich hab's eigentlich schon gesagt, eben, ich habe gesagt, das ist. Das ist ja interessant in der Sauna. Wir sind ja da nackt, aber wir haben eben ein Handtuch und dadurch sind wir nicht nackt. Und indem ich das sage, das ist ein Grenzgang. Ich habe nämlich eigentlich sozusagen eine unausgesprochene Konvention zur Sprache gebracht und habe uns damit eigentlich alle nackt gemacht. So. Und das ging im Übrigen auch eigentlich, das habe ich in einem Kontext gemacht, in dem das waren nicht ganz enge Freunde, da hätte ich es nicht gemacht. Sondern das war sozusagen so eine Mischung. Es waren nicht ganz Fremde, aber es war, ja, es waren Freunde, aber eben nicht ganz enge Freunde. So, und warum sage ich das? Das ist sozusagen ein sprachliches Mittel. Wie kann man eigentlich, so, also erstmal muss ich ja überhaupt die Idee haben, ich muss mich überhaupt erstmal dafür interessieren, für Nacktheit in der Sauna, für ein Handtuch, für die Frage, wie funktioniert es ja eigentlich? Ich muss überhaupt erstmal erkennen, das ist doch interessant, dass wir uns hier alle begegnen in einer Sauna und draußen würden wir das nie machen. So, könnt ihr mir noch folgen?
Ja.
Der Ewald Kreins schreibt im Text ja auch, wir sind eigentlich als Berater immer irgendwie auch ein Stück Ethnografen, ja, die sich so für fremde Völker interessieren. Und das finde ich absolut wichtig und triftig. So ist es. Und das wird an dem Sauna-Beispiel eben, finde ich, zumindest für mich schön anschaulich, dass ich überhaupt erst mal sehe, aha, hier ist etwas anders. Das muss ich mir auch zugestehen, dass ich sage, aha, hier interessiert mich was, was anders ist als woanders. Und jetzt muss ich fragen, warum eigentlich? Und das erkenne ich alles erst mal für mich, muss es erst mal sehen können. Und dann ist sozusagen der sprachliche Move, das zu thematisieren, etwas anzusprechen. So. Und das kann zu viel sein. Also in dem Falle, ne, ist es relativ risikoarm, außer einer sagt, es ist mir jetzt zu peinlich und man geht eben raus aus der Sauna, ja, oder man findet den irgendwie komisch, weil er jetzt eben Nacktheit und ein Saunahandtuch thematisiert, dann kann man weggehen. Ja, aber wenn wir im Arbeitskontext sind, in der Arbeitswelt, ist ja genau die Frage, was sind da eigentlich die heiklen Themen? Wie funktioniert das hier und bringe ich es zur Sprache oder nicht? Und das ist aus meiner Sicht das eigentlich das Interessante, wenn wir im Beratungskontext, also ja, natürlich ist der Dreieckskontrakt wichtig, Tina, ja, so, aber im Konkreten, wie mache ich es denn eigentlich? Also wie bespreche ich es auch im Dreieckskontrakt schon? Ne? Wie spreche ich es an? Wie weit gehe ich? Passe ich mich der Sprache an des anderen? Oder habe ich eine eigene Sprache? Decke ich etwas auf mit meiner Sprache oder nicht? Ist es zu viel gewesen oder zu wenig?
Auch mit dem Anderssein, ne? Also du kommst ja rein und du kennst ja erstmal, du kennst natürlich die formellen Regeln, aber du kennst ja nicht die Kultur der Organisation, also dieses Informelle. Und wie viel passt man sich an und wie viel Anderssein ist aber auch wichtig, damit da überhaupt etwas zustande kommt, damit etwas auch sich entwickeln kann. Und wann ist man zu anders? Wann ist man zu fremd? Also wann löst es dann Angst aus, weil das Fremde zu massiv ist?
Und ich
Ja.
hatte gerade den Gedanken in Bezug auf den Dreieckskontrakt, ich spreche zum Beginn einmal mit der Leitung kurz, ja, und dann arbeite ich lange mit dem Team und arbeite mich ethnografisch Stück für Stück vor, komme dem Team näher, finde mit dem Team eine gemeinsame Sprache, wir bearbeiten gemeinsam Themen und so weiter und so weiter. Und irgendwann ist es dann wieder dran, warum auch immer, vielleicht bei einem auftauchenden Konflikt die Leitung hinzuzuholen. Und ich finde das dann besonders spannend, weil ich mich da ja dann wieder auf die Kultur der Leitung ganz neu einstellen muss. Das Team kenne ich schon ein bisschen und weiß, wie ich mich dort bewegen muss. Und Leitung ist mir aber erstmal, kenne ich nur aus dem ersten Gespräch, ist mir, Ronny, wie du sagtest, ne, wie spricht die, wo sind deren Grenzen, was kann ich da sagen, ohne die zu verschrecken oder zu verärgern, ja, oder zu anders zu wirken, Tina, was du gesagt hast. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich bin da immer so ein bisschen, also bevor ich dann mit Leitung widerspreche, merke ich bei mir schon eine andere Aufgeregtheit als in der regelmäßigen Arbeit mit dem Team. Da fehlt dann die Routine, weil ich mit der Leitung noch nicht so oft gesprochen habe, außer die ist die ganze Zeit dabei, ja, aber das ist jetzt nicht immer der Fall.
Ja, das bringt mich wieder zurück zum professionellen Grenzgängertum. Das hat ja schon Michaela Fadenhauer, wenn wir bei Ethnografie sind, auch aufgeschrieben in diversen Texten, ne, dass es das eben braucht, auch in der Ethnografie. Also um das, um etwas sehen zu können, also die sich das Fremde vertraut machen und das Vertraute befremden. Also in diesem Spiel sehe ich etwas und kann es auch thematisieren und ansprechen. Und ich kann es natürlich nur, wenn das, was ich sage, so formuliert ist, dass die auch verstehen können. Also wenn die an meine Worte Anschluss finden können, weil ich die Sprache so weit beherrsche, dass es überhaupt Sinn ergibt, was ich da von mir gebe. Und das finde ich, das ist natürlich das, was wir in Prozessen immer machen müssen. Ja, klar. Ne, man muss sich einstellen, einlassen. Und ich finde auch diesen ethnografischen Blick, das habe ich ja schon in verschiedenen Folgen auch betont, diesen ethnografischen Blick wichtig, wenn wir in Organisationen, in Teams unterwegs sind, weil es mir ermöglicht, dass ich selber auch nicht in diese, das ist anders als ich oder so muss es sein und also in so eine Haltung verfalle, sondern dann kann ich ja eher mit Neugier auch Dinge nachfragen oder auch sagen. Der Dreieckskontrakt bildet eigentlich eine Grenze im Sinne von, es macht ja eine, es macht ja Linien, es bildet einen Raum und jeder Raum hat natürlich auch Grenzen. Und wenn wir den gestalten, also da in Verhandlungen drüber gehen, dann sind ja auch bestimmte Dinge nicht verhandelbar und da setzen wir ja auch Grenzen. Und ich frage mich manchmal einerseits, wie ist es dazu gekommen, zu diesem Dreieckskontrakt, weil ich glaube auch nicht, dass alle Supervisoren so arbeiten und nicht vielleicht nicht in der DGSV sind. Und
Also ich kann da, also Tina, ich kann bei dem Dreieckskontrakt
ja.
anknüpfen. Du hast vorhin gesagt, was ist verhandelbar für mich als Supervisorin und was nicht. Ja, und da können wir es ja mal ganz explizit machen. Also ist es zum Beispiel verhandelbar in dem Dreieckskontrakt, dass zum Ende eines Supervisionsjahres immer die Leitung hinzukommt, um den Prozess auszuwerten? Also bespreche ich das mit dem Team oder setze ich das? Ist das meine Grenze, weil ich supervisorisch so arbeite? Oder verhandle ich das, dass ich bei bestimmten Themen, von denen ich glaube, dass Leitung hinzugezogen werden muss, stelle ich das mit dem Team zur Verhandlung oder ich sage oder setze ich das?
Wir reden ja eigentlich immer über individuelles Umgehen, zum Beispiel mit dem Dreieckskontrakt. Also erstmal müsste man sagen, ich glaube, in der DGSV ist es so, dass sozusagen es nicht verhandelbar ist, dass, ob man den Dreiecksvertrag macht oder nicht, sondern das ist ja sozusagen ein bisschen wie unsere heilige Kuh. Also wenn wir eins haben, dann ist das ein roter Faden. Was man jetzt konkret damit macht, wie man den umsetzt, wie man den verhandelt, das ist, glaube ich, überall individuell. Also Henning, wenn du mich fragst, mich, Ronjan, wie wir das bei uns hier machen, das ist nicht verhandelbar, ob die Leitung dabei ist oder nicht, sondern die ist immer mit dabei. Und zwar mindestens beim ersten Kontrakt, also beim Erstgespräch. Und dann kann man das so machen, wie du sagst, dass man 5 Sitzungen holt man die wieder rein. Meistens früher als später, weil sich dann häufig zeigt, ach, das geht eigentlich doch um die Leitung, dann ist sie wieder mit bei. Aber es ist nicht verhandelbar. Also das machen wir bei uns schlicht und einfach nicht, dass wir die Leitung draußen lassen. Sondern die Leitung ist, die ist am Anfang die zentrale Person, weil man damit natürlich die Organisation reinholt. Und das ist das, Tina, du vielleicht nochmal meintest, warum den Dreieckskontrakt, wie ist es eigentlich entstanden? Der Dreieckskontrakt steht ja dafür, dass man die Organisation mit reinholt. Sozusagen die organisationale Dimension. Und das ist, also Supervision ohne den Blick auf die Organisation ist für uns nicht verhandelbar. Das machen wir schlicht und einfach nicht.
So, und
Ja,
das ist doch mal eine klare
machen wir klare
Grenze.
Grenzen.
Ja, genau. Also
Ja.
den Teil finde ich auch nochmal wichtig zu betonen, weil ich weiß zum Beispiel, dass viele, die jetzt in Supervisionsweiterbildungen sind, auch den Podcast hören und sich genau solche Sätze merken. Also insofern finde ich das wichtig auch zu sagen, ja, also was ist da verhandelbar, was nicht. Und der Dreieckskontrakt ist nicht verhandelbar. Gleichzeitig weiß ich, dass Supervisoren, der Begriff ist nicht geschützt, es sind nicht alle Supervisoren, welche, die auch eine Ausbildung haben oder die beendet haben oder die in der DGSV sind, nicht so arbeiten. Das ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Und der Aspekt von, das holt die Organisation rein, der ist doch relevant.
So, und daraus ergeben sich ja auch, also wenn ich da so klar bin und ich stimme euch dazu 100% zu, bekommt man ja auch nur bestimmte Aufträge. Also Organisationen und Teams, die das nicht so wollen, die arbeiten mit mir nicht zusammen. Ja. So, also ich muss daran denken, ein Team fragt mich an und bereits im Kontraktgespräch macht sich klar, es gibt seit Jahren einen Konflikt mit der Leitung darüber. Ja, und meine Haltung dazu war, also Leitung gehört irgendwie mit in die Supervision in bestimmten Abständen und die haben mich nicht genommen. Und meine Fantasie war sofort, dass ihnen dieser Dreieckskontrakt nicht gepasst hat. Ja, dass für mich klar ist, dass irgendwann Leitung mit dazukommt und gerade wenn ein Konflikt zu lange schwelt.
Vielleicht sollte man nochmal sagen, warum die Leitung mit dazukommt. Ne? Also das erlebe ich
Genau.
häufig, dass dann so ein, das ist doch ein geschützter Raum und ja, wie ist es mit Vertraulichkeit? Und dann kann man sagen, genau darum geht es, hier miteinander auch mal einen Blick zu nehmen, was eigentlich Vertraulichkeit heißt. Und Vertraulichkeit heißt immer ganz deutlich, also ihr wisst es, aber das ist nochmal auch im Sinne klarer Grenzen lang, Vertraulichkeit heißt das, was in der Supervision passiert zwischen den Menschen. Bleibt in der Supervision. Also wenn die sich streiten, wenn ihr, das bleibt da. Aber wenn es strukturelle Fragen sind, die ja ganz häufig da sind, dann gehört es natürlich mit der Leitung besprochen. Warum? Weil sie in der Position ist, auch was zu verändern. Und weil wir eben nicht 30 Sitzungen haben wollen, in denen über 30 Sitzungen über die Struktur geschimpft wird, sondern wenn man sagt, okay, wir sind schon auch dafür, da was zu verändern, darum müssen wir die Position mit reinbeziehen, die verändern kann. Und das ist in der Regel die Leitung. So, und insofern kann man an diesem Beispiel eigentlich auch schön zeigen, wie gelingt es, miteinander hierarchieübergreifend ins Gespräch zu kommen, wie geht man mit Transparenz um, wie geht man mit Vertrauen um. Und das machen wir quasi probehaft im Rahmen dieses Dreieckskontrakts. Darum ist der so wichtig.
Absolut. Würde ich absolut zustimmen. Und ich finde den auch deshalb wichtig, weil der einen Aspekt darstellt, der Supervision von Therapie unterscheidet. Ne? Es geht hier nicht um ein therapeutisches Setting, in dem alle sagen, wie schlecht es ihnen geht und dann guckt man mal, wie sich das anfühlt und dann bleibt es dabei, sondern es geht darum, hier Arbeiten gut möglich zu machen, ne? Und Arbeitsprozesse zu begleiten. Und wenn es um Fälle geht, zu gucken, haben die Fälle vielleicht auch was mit Strukturen zu tun? Muss man da nochmal umsteuern oder ähnliches? Also es bleibt, wenn es rein im Team bleibt und Leitung draußen ist, also Organisation draußen ist, dann besteht aus meiner Sicht die Gefahr, dass sich hier auch die Formate vermischen oder dass sich das hier entgrenzt. Jetzt nickt ihr, aber ihr sagt nichts.
Ich stimme dir zu, Tina.
Sehr schön.
Entschuldigung, Henning, ich habe jetzt gesagt, wir stimmen zu. Das war auch Grenze, war übergriffig, ne?
Vollkommen richtig.
Ich hatte das letztens erst wieder, da gab es eine Anfrage, also dann haben wir schon nach Termin geguckt und dann dachte ich, ich frage mal lieber, was sie sich eigentlich genau vorstellen. Das sind alles Therapeuten, was wollen die eigentlich für eine Art von Supervision? Und habe dann auch nochmal deutlich gemacht, was mein Verständnis von Supervision ist und wie ich arbeite. Die wollen eigentlich gestalttherapeutisch arbeiten und wollen insgesamt auch Methoden der therapeutischen Arbeit lernen. Und meine Frage wäre aber ganz gut gewesen, es hätte die überhaupt dazu gebracht, erstmal darüber sich zu unterhalten, was sie haben wollen. Und dann habe ich gedacht, gut, was sie dann da jetzt machen, ist aber dann keine Supervision aus meiner Sicht.
Teilig. Die Sprache, also wenn wir sagen, was ist verhandelbar und was nicht, dann haben wir den Dreieckskontrakt, da haben wir gesagt, der ist nicht verhandelbar. Nicht verhandelbar für mich in der Supervision ist auch, dass ich als Supervisor erstmal sprachliche Freiheit brauche, dass die also gerade nicht beschränkt ist. Das heißt, ich erlaube mir in der Supervision so zu sprechen, wie ich das gerade für richtig halte. Und da habe ich natürlich einen inneren Kompass und ja, gucke, was ist gerade möglich und was nicht. Aber ich kann mich nicht auf sprachliche Konventionen einlassen, weil das sozusagen mein beraterisches Tun, mein erstes Handwerk ist die Sprache. Ja? Und wenn ich mich da zu sehr einschränke und sage, das darf ich sagen, das darf ich nicht sagen, kann ich nicht arbeiten. Also insofern ist das eine Grenze, oder eigentlich sozusagen ist es nicht verhandelbar, dass sprachlich eigentlich erstmal zunächst mal alles möglich ist. Und man muss dann gucken, wie geht's damit, ne? Könnt ihr damit was anfangen?
Ich glaube schon. Also du willst dich an der Stelle nicht begrenzen lassen in deiner Ausdrucksweise und in deiner Art, wie
Genau.
du mit Sprache umgehst. Ja, aber das kann ich teilen. Genau. Also natürlich versucht man sich so auszudrücken, dass diejenigen, die man supervidiert, anschlussfähig sind. Ja, man möchte ja verstanden werden. Also da gehe ich jetzt erstmal von aus, dass du das nicht meinst, sondern
Ja.
das freie Denken und sich ausdrücken.
Ja.
Ja.
Und häufig ist ja die einfache Sprache im Übrigen auch die verständliche. Also es geht nicht darum, dass wir eben, ja, geht nicht um Theorie, sondern umgedreht, sich auch zu erlauben, sprachlich einfach und vielleicht auch mal profan zu sprechen, ja, um damit auch Dinge auf den Punkt zu bringen. Und
Ja.
das scheint mir schon, wenn man jetzt sagt, was hat sich auch verschoben, was ist freier geworden, dann würde ich sagen, mit Blick auf Sprache sind wir eher rigider geworden.
Hast du
Und
echt
das,
das Gefühl? Ich hätte gedacht, da
ja.
geht mehr. Ehrlich? Jetzt
Nee.
gesamtgesellschaftlich oder im Supervisionskontext?
Also gut, gesamtgesellschaftlich habe ich ja auch wieder meinen kleinen Einblick, aber wenn ich jetzt in Beratungsprozesse schaue, wenn ich in Fortbildung schaue, wenn ich an die Uni gucke, dann ist weniger möglich. Ja? Dann gehen schnell die roten Linien auf. Das dürfen Sie so nicht sagen. Also, wir haben jetzt mal ein Paradebeispiel. Wie werden Kinderbücher geschrieben? Also, wenn du sagst, gesamtgesellschaftlich, darf ich Indianer sagen? Darf ich Eskimo sagen? Was auch immer. Das sind jetzt so, ja, die extremen Punkte, aber das setzt sich schon aus meiner Sicht auch in Beratungsprozessen fort. Also, dass ich mich dafür rechtfertigen muss, zunächst mal, oder ich sozusagen angesprochen werde, das können Sie so nicht sagen. Das erlebe ich doch. Ja, in den letzten Jahren häufiger, als ich das zu Beginn meiner Beratungsarbeit erlebt habe.
Aha, das erlebe ich auch anders. Ich habe auch eher also ich würde es auch eher umgedreht formulieren. Ich empfinde das nicht rigider, sondern ich empfinde es eher gerechter und demokratischer, die Sprache.
Wie kann
Also
denn Sprache
inklusiver.
demokratisch sein,
Ja,
Henning?
demokratisch, indem ich sprachlich keinen anderen Menschen ausschließe oder verallgemeinern über Menschengruppierungen spreche.
Siehst du, aber das wäre jetzt schon für mich, sozusagen, wenn du das schon so sagst, es wäre für mich schon normativer, da würden bei mir schon gleich die Alarmglocken hochgehen, ne? Also Alarmglocken nicht im Sinne von Henning, wie kannst du? Aber innerlich hätte ich den Henning jetzt schon mal unter Beobachtung.
Ah ja. Oh
In
je.
meiner Inneren, ne? Das
Ja.
klingt ja, aber es ist doch klar, man guckt doch auf Menschen in Gruppen und ihr guckt mit Sicherheit nicht auf alle gleich.
Nee.
Und ich hätte, Henning, wenn du das so sagst, hätte ich schon die Frage, würde ich erstmal denken, naja, sprachlich werde ich immer welche ausschließen. Das ist sozusagen, das ist gar nicht möglich, sprachlich immer alle einzuschließen, weil ich natürlich differenziere.
Ja, also das glaube ich schon, aber kommt ja dann auch auf die Sprecherin-Perspektive an, glaube ich. Also aus welcher Perspektive formuliere ich welche Dinge und so, das finde ich eine wichtige Perspektive für mich selber erstmal, ja. Und als Supervisor oder Berater selbst, also Verallgemeinerung anzusprechen und die zu hinterfragen und Überschriften nicht stehen zu lassen, würde ich sogar explizit in meiner professionellen Rolle sehen.
Aber
Ja.
das macht er, das hat er jetzt gar nicht gesagt, sondern er hat ja gesagt, wenn er korrigiert wird von der Gruppe oder von Teilnehmenden in der Sprache. Und ich finde, also da würde ich tatsächlich sagen, wie willst du das rechtfertigen, andere also so zu begrenzen? Also auch in Supervisionsprozessen würde mir das auffallen, wenn das jemand bei mir machen würde. Da bin ich eher bei dir, Ronny, weil ich denke, ne, es gibt ja eine Sprache und Sprache wächst ja auch. Und wir alle sind unterschiedlich mit Sprache aufgewachsen und gewachsen. Und es gibt Richtwerte, Duden und so weiter, an denen wir ja auch orientiert Sprache gelernt haben. Ich bin pro inklusiver Sprache und gleichzeitig bin ich der Meinung, jeder sollte selber entscheiden dürfen, in diesem Rahmen, wie er spricht. Und da würde ich sagen, würde mir das auch erstmal auffallen, wenn mich jemand reglementieren würde, weil ich ja nicht absichtlich jemanden ausschließen möchte in der Art und Weise, wie ich spreche, aber ich möchte mich ja ausdrücken. Und das tue ich mit der Sprache, die ich kann, die ich kenne.
Also die Frage ist ja, was ist da, also wie wird das konfrontiert dann von der Gruppe, habe ich mich gerade
Ja,
gefragt. Also ist das
genau.
ein der Begriff löst in mir was aus, so, ja, warum auch immer, da möchte ich gerne drüber sprechen. Oder wird plakativ gesagt, so, das sagen Sie hier nicht, will ich nicht, ohne Begründung. Ja?
Ja.
Grundsätzlich würde ich aber immer sagen, wenn eine Supervisandin oder ein Supervisant auch vor der Gruppe auch den Mut hat, mich zu begrenzen, würde ich das erstmal positiv deuten.
Weiß ich
Ja,
nicht.
aber
Das ist ja Henning, wenn du mir jetzt als Supervisant in der Gruppe sagst, also Herr Jan, ich hätte gerne, dass Sie mich wie auch immer ansprechen, dann sage ich, völlig in Ordnung, mache ich, kein Problem, weiß ich Bescheid, weiter zur Sache. Also,
ja.
ne, so, wenn es so ist, ja. Bloß, was ich häufig erlebe, ist ja eher, Henning spricht für die ganze Gruppe, wo ich gar nicht weiß, ob es die ganze Gruppe so sieht. Und wo sich Henning nicht darauf, dem reicht es auch nicht, wenn ich sage, okay, Henning, ich spreche dich jetzt so an, ne? Sondern daraus kommt eine ganz andere Debatte. Und dann sind wir in Gruppennormen, wer hat wie Einfluss und so weiter.
Da sind wir woanders. Das klingt
Da
eher
sind wir
nach
woanders.
Rangdynamik. Ja.
Genau. Und
Naja,
insofern würde ich
also da
sagen,
würde ich mir nochmal den Advokat, unser Rahmen ist auch in der Supervision Artikel 3 Grundgesetz. Ja, und wenn ich als Supervisor vielleicht was Diskriminierendes sage, was ja vorkommen kann, finde ich schon, dass jemand für sich in Anspruch nehmen darf, mir das zu sagen.
habe ich doch gesagt, Henning. Also erstmal würde ich sagen, absolut, wenn ein Mensch mir sagt, pass mal auf, dir ist was, so wie du mich ansprichst, so möchte ich das nicht, dann sage ich natürlich, ist völlig klar, dann sage ich, oh, Entschuldigung, ist mir gar nicht aufgefallen. Und dann kommt man vielleicht noch ins Gespräch, absolut. Nur ich kann nicht sozusagen im vorauseigenden Gehorsam schon vorweg sagen, also Artikel 3, ich darf niemanden diskriminieren.
Ach
Das kann
so,
ich gar nicht
okay.
machen, weil sozusagen da würde ich mich von vornherein in meinem Sehen, in meinem Ausdrücken, in meinem Wahrnehmen beschränken. Und dann würde ich vor allen Dingen erstmal sagen, also Artikel 3, ich will jetzt, was du also eben gesagt hast, ich will niemanden diskriminieren, ja selbstverständlich. Also das würde ich sagen, das ist im Übrigen auch ein wesentlicher Punkt unserer ethischen Leitlinie. Davon gehe ich grundsätzlich erstmal aus. Also ja, dass ich das nicht will. Aber ich sehe eben die Welt differenziert, so wie wir die alle sehen. Und das muss ich zunächst mal zum Ausdruck bringen. Auch da kann man ja überhaupt erst miteinander ins Gespräch kommen, ne? Wenn wir alle vorher schon sagen, wir unterschreiben das, sehen wir ja nichts.
Ja, und ich frage mich trotzdem, was ist damit noch symbolisiert worden? Also wenn es dann nicht okay ist mit, ja, alles klar, ich berücksichtige das, ich respektiere das und ich werde das umsetzen. Und also man ist ja auch ein bisschen auf Wohlwollen dann angewiesen. Also ich weiß, wie schwer das ist, Sprache umzulernen. Ich habe mein Kind, als er kleiner war, immer bei seinem Spitznamen genannt, also einer Verniedlichung seines Namens. Und als er älter wurde, wollte er das nicht mehr. Ich meine, wie oft ist mir passiert, dass ich das trotzdem gesagt habe? Nicht, weil ich das wollte oder ihn verletzen wollte, sondern weil das einfach so abgespeichert war bei mir. Das war so ein Automatismus. Das hat mich echt Anstrengung gekostet, seinen tatsächlichen Namen zu nutzen und auszusprechen. Und so ähnlich ist das da auch. Also ich möchte niemanden ausschließen, aber mir muss ein Lernprozess zugestanden werden. Also es kann dann passieren und das ist keine böse Absicht, sondern das ist ein, oh Mist, ja, okay. Ne? Also man ist auf Hab 8 und ich glaube, das ist einerseits wichtig, also das zu lernen und den Lernprozess auch anzunehmen, auch in Supervisionssitzungen. Und gleichzeitig wäre es, wenn es mir in der Sitzung passieren würde, würde mich das sehr hemmen. Also das würde dazu führen, dass ich vielleicht nicht mehr so gut sprechen oder denken könnte, dass ich damit mehr beschäftigt wäre, darauf die ganze Zeit zu achten, weil mir das so wichtig wäre, weil ich ja nicht niemanden verletzen möchte. Möchte nicht, dass die Leute sich unwohl fühlen aufgrund der Art und Weise, wie ich Sprache nutze.
Aber um welche Sprache geht es denn jetzt genau? Da bin ich jetzt gerade, also frage ich mich, also bei was genau, welchen Begriffen könnte ich denn als Supervisorin reglementiert werden?
Also mir fällt jetzt erstmal Gender natürlich ein, aber mir fallen, also wenn du eben von Gruppen bei Kinderbüchern gesprochen hast, ne, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es dann mit, ja, mit Bezeichnungen für Gruppierungen zu tun hat, dass einem das begegnet.
Ja, okay. Okay, wenn das passiert, würde ich aber immer sagen, auch ich als Supervisor würde ich erstmal die Selbstreflexion anstellen und fragen, warum benutze ich den Begriff eigentlich noch?
Ja, selbstverständlich. Und das ist ja das, was ich gerade beschrieben habe. Ich benutze den, also wenn mir das passiert, nicht weil ich der Überzeugung bin, dass das richtig ist, sondern weil es noch so verankert ist, sozialisiert.
Ja, genau.
Ja.
Und das geht nicht von heute auf morgen einfach so.
Nein.
Ja. Ich sage häufig, wenn ich mit Leitung und Team oder Leitung und Abteilungsleitern in der Konstellation arbeite, dann nenne ich die Leitung häufig nur, also in einer dritten Person. Ich sage dann er oder sie. Also wenn Tina, wenn du jetzt unsere Chefin bist oder du bist die Chefin von dem Henning, dann sage ich Henning, dann sage ich natürlich nicht, das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, nicht duzen, sondern siezen. Das ist ja auch, glaube ich, weiß gar nicht, können wir auch nochmal drüber reden. Aber wir siezen, das ist auch nicht verhandelbar. Und jetzt sage ich, Herr Schnieder, wie geht's Ihnen denn mit ihr? Jetzt hat sie gerade eben das gesagt, Herr Schnieder, was haben Sie denn verstanden? Also ich spreche die Frau Heidmann in einer dritten Person an. So. Und es gab in einem Prozess, sagte dann also der Geschäftsführer, Herr Jahn, er saß da die ganze Zeit relativ mächtig und sehr dominant, und er sagte dann, Herr Jahn, ich muss das jetzt, ich finde es unmöglich, wie Sie mich hier ansprechen, dass Sie mich hier immer nur in einer dritten Person ansprechen. Das macht man nicht, das gehört sich nicht. So, ich bin innerlich zusammengezuckt, war natürlich aufgeregt. Habe aber natürlich nicht umsonst er und sie gesagt, sondern es hat einen Grund, warum ich das gemacht habe. So. Und ich sah mich dann genötigt, in der Situation zu sagen, warum ich das so mache. Und habe ich gesagt, ja, Herr Meier, das mache ich, weil Sie hier sehr stark sind. Und ich versuche, Sie so ein wenig kleiner zu machen. So, und das war ein Move, das war im Übrigen so wie beim Skifahren ein ziemlicher,
Ja.
ziemliches Ding. Er hat dann gesagt, ja, versteht er, findet er trotzdem nicht gut. Jetzt sind wir aber bei Sprache. Also ich wollte sagen, ja, da habe ich sozusagen sprachlich selber was gemacht, aber nicht ohne Grund. Ich habe es sichtbar gemacht, und das war natürlich eine Krise. Keine Frage. Wir hatten noch eine Sitzung mit denen und dann haben wir die nicht mehr weiter beraten. Also das wurde dann beendet. Aber was ich sagen wollte, das sind so sprachliche Moves, ja, die sind nicht zufällig, sondern das war, also dass er das sagt, konnte ich natürlich, das war in der Situation neu, aber dass ich er oder sie sagt, war nicht zufällig, sondern es war bewusst. Also muss ich auch wissen, warum tue ich was? Warum spreche ich eigentlich so? Und es war ein grenzausweitend, weil ich was zur Sprache gebracht habe, was latent da war. Also es stimmte, er war absolut dominant. Es war eigentlich zuweilen unerträglich. Und das ist da zum Ausdruck gekommen. Und gleichzeitig war der Move für ihn offenbar so zu stark, dass, ja, ist sozusagen, wir sind da rausgeflogen. Wir sind aus der Kurve
Ja.
gekommen.
Ja, der hat das als Kränkung wahrscheinlich empfunden, kann ich mir vorstellen, ne? Als Degradierung oder so.
Naja,
Ja.
das war, glaube ich, nicht das Schlimme. Das Schlimme ist, glaube ich, dass ich gesagt habe, Sie sind hier sehr mächtig. Ja, und damit
Selbstverständlich. Ja.
so.
Aber
Ich will nur
alleine schon,
sagen,
dass du ihn so angesprochen hast, wird er wahrscheinlich als Kränkung, sonst hätte er es nicht angesprochen. Also dann hätte er das ja wegnicken können.
ja, ne, es
Ja.
ist ja auch kränkend, das ist ja richtig. Es ist ja, aber es dient an der Stelle eben, um,
Ja.
ja, wie gesagt, einen
Ja.
Mächtigen etwas kleiner zu machen. Aber ich will
Aber hast du
sagen,
trotzdem da platziert? Das finde ich, ich bin gerade noch bei dem Fall irgendwie, ich kann das nicht so gut schnell abstellen. Aber da hast du ja dann da was platziert trotzdem bei denjenigen, die das ja auch gehört haben. Also die ja auch mit im
ja, na
Raum
sicher.
waren.
Ja,
Ne?
ja, ja. Und was ich sagen will, an der Stelle war es aus meiner Sicht auch, wenn wir jetzt sagen, was ist denn, das machen wir ja selten, aber wenn man sagt, war das jetzt der richtige Schritt? Also wenn wir wirklich fachlich daran gucken, war es richtig? Dann würde ich sagen, ob jetzt in der Art, wie es gemacht wird, hätte man noch einen Tick anders das machen können. Aber an der Stelle zu sagen, Entschuldigung, das ist mir nicht bewusst gewesen, das mache ich nicht mehr, das wäre falsch. Ja, also es war richtig an der Stelle, das wäre im Übrigen auch fatal, wenn man sagt, ja, wie kann man so sprechen und es ist eben nicht bewusst, also da hätte man sich selber die Karten gelegt. Also insofern war es schon richtig, das offen zu legen, ob jetzt in der Art oder vielleicht ein bisschen smoother, da, natürlich gibt es auch noch andere
Ja.
Sprachspiele, aber es war an der Stelle richtig, das zu sagen.
Naja, aber das ist ja auch das Ding mit Sprache, ne? Du kannst ja in der Schriftsprache lange überlegen und hin und her und löschen und nochmal ein bisschen ausglätten und nochmal ein bisschen weicher machen. Aber du bist ja da unter Handlungsdruck und auch im Zugzwang. Also wie drückt man es dann aus? Und in der Reflexion kann man dann leicht sagen, ja, hätte ich noch ein bisschen anders und dann wäre der Ausgang vielleicht, weißt du ja nicht. Weißt ja nicht, ob es dann anders
Ja.
gewesen wäre. Kannst ja nur mutmaßen. Und ich finde das auch nochmal wichtig. Also das ist ja auch eine Form von Grenze, dass in der Theorie und im darüber sprechen, und in der Reflexion, in welchen Settings auch immer, man immer zu einem Ideal, wie man hätte, sich verhalten sollen, was man hätte sagen sollen, kommen kann. Aber wir stehen ständig unter Handlungsdruck. Da finde ich so ein bisschen Höflichkeit mit sich selber auch ganz wichtig. Weil ansonsten kannst du ja, also dann bist du ja nie gut genug. Weil, also wann ist es gut genug, was man da macht und wie man sich ausdrückt und wie man spricht?
Aber ich will nochmal sagen, Tina, das, ja, also absolut finde ich, dass da kann man mit sich etwas, wie hast du das eben gesagt, mit sich etwas
Höflicher mit sich
höflicher
selbst.
sein. Aber nicht aber. Ich finde es hilfreich, sich klarzumachen, dass mit Blick auf Sprache aus meiner Sicht eher eine grenzenlos, also eher sozusagen grenzöffnend als grenzschließend wichtig ist, zum einen. Also sich nicht einschränken, sondern umgedreht eigentlich sprachlich erstmal Freiheit, ja. Und da finde ich die im Übrigen das freie Assoziieren aus dem psychoanalytischen Hintergrund schon sehr hilfreich. Sag erstmal alles, was dir in den Kopf kommt. Und vor allen Dingen noch davor, erlaube dir erstmal alles wahrzunehmen, was dir in den Kopf kommt. Das ist eigentlich der erste Schritt. Und das klingt auch so trivial, steht in 1000 Büchern, aber das zu machen, ist aus meiner Sicht nicht selbstverständlich. Sich zu
Nee, ist es nicht.
erlauben, seine Gedanken auch wahrnehmen zu können. Und da ist erstmal keine Schranke, sondern erstmal ist das, was man sich selber sagen kann oder was selber erstmal da ist, das erstmal auch alles wahrzunehmen. Und dann in einem zweiten Schritt zu sagen, kann man es auch versprachlichen und da auch zunächst mal eher offen als geschlossen, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und zweitens im Nachgang natürlich zu überlegen, nicht im Sinne von Mist, das hätte ich besser machen können, sondern umgedreht zu überlegen, was hätte man denn noch anders machen können? Das ist ja schon interessant und es sind ja nicht 1000 Optionen, sondern das sind vielleicht ja 2, 3 Moves, wo man sagen könnte, vielleicht hätte man so oder so machen können und das finde ich schon sehr hilfreich für die Weiterentwicklung des eigenen.
Absolut, keine Frage. Und trotzdem finde ich es schwierig. An der Stelle beginnt manchmal so eine Form von Idealisierung, ne? Was man hätte alles und wie man sich verhalten müsste und wie man sprechen müsste. Und da will ich einfach nur, glaube ich, gerade so ein bisschen korrigieren, dass es einen Unterschied macht, dahinterher drüber nachzudenken und eine tolle Option sich zu überlegen und in der Situation zu sein und dann handeln zu müssen und sprechen zu müssen. Ja. Also das war mir nur wichtig, diesen Unterschied zu machen. Aber selbstverständlich sollte man über sein Handeln und sein Sprechen hinterher nachdenken. Keine Frage. Ja.
Ja, und es gibt ja auch noch
Okay.
einen Unterschied zwischen, also ich fand das wichtig, Ronny, mit dem freien Assoziieren oder mit Gadamer gesprochen, der freie Blick auf das Selbst, alles zuzulassen und dann das sprachlich zu öffnen, bedeutet für mich aber ja trotzdem, dass ich, also so geht es mir in Supervision, dann trotzdem natürlich, dass dazwischen ein Filter ist. Zwischen
Natürlich.
dem, was ich frei assoziiere und denke und was ich dann sage und da schon achtsam bin mit meiner Sprache. So, und das ist ja gleichzeitig auch wieder ein Modell für die Supervisanten, die in total komplizierten Klienten-Team-Organisationsbezügen stecken, zur Professionalisierung. Ja, also ich kann im professionellen Kontext in seltenen Fällen immer völlig frei Schnauze sprechen.
Was für Sprache vielleicht nochmal wichtig ist, Ronny, deine Position habe ich am Anfang dazu gar nicht gesagt, aber du hast natürlich viel mit der objektiven Hermeneutik gearbeitet und da spielt Sprache ja eine besondere Rolle. Also da ist ja wirklich jedes Wort von Bedeutung, da wird ja sehr genau auf Sprache geachtet. Und insofern also würde ich dir erstmal unterstellen, dass das etwas ist, was du tust, was du vielleicht schon ein bisschen automatisiert hast, anders als andere, ne? Auf Sprache sehr zu achten. Ja.
Und ich kann über Sprache auch nur reden, wenn ich drüber spreche. Also, ne, also wenn ich jetzt, also wenn wir nochmal das Beispiel nehmen mit Begriffen, die man heute nicht mehr sagt, darüber kann ich nur sprechen, wenn ich sie irgendwo mal ausspreche. Also ich kann ein Seminar zu sexistischer Sprache oder rassistischer Sprache, kann ich nur geben, wenn ich die Sachen benenne, um darüber zu sprechen. Ja, das heißt nicht, dass ich sie im Alltag benutze. Ja, aber es bedeutet trotzdem sozusagen, das sichtbar zu machen. Das ist das Dilemma, in dem man steckt. Oder klassistische Sprache.
Ja.
Ja,
Ich, wir
ne?
müssen so, ich überlege die ganze Zeit schon, wie kriege ich es jetzt rund, sodass wir ein gutes Ende irgendwie finden, weil wir müssen langsam zum Ende kommen. Und wir sind so ein bisschen rumgeirrt und mir fällt es sehr schwer, das jetzt einzugrenzen und zusammenzubinden und irgendwie mit so einer Kurzzusammenfassung jetzt hier zu schließen. Und ich frage mich, hat das auch ein bisschen vielleicht was mit diesem Thema zu tun? Das war so, ne, stellenweise waren wir so ein bisschen entgrenzt, am Assoziieren, also auf der Theorieebene zumindest. Also bleiben wir doch mal vielleicht bei der Einleitung zu eurem Heft, Zeitschrift Supervision. Da habe ich eine Textstelle, gefunden mit Verweis auf Jürgen Habermas, nämlich den gepflegten Diskurs führen um das bessere Argument. Also kann das etwas sein in diesem gesamten Diskussionen um Grenzen, um Entgrenzungen, um alles das, was so passiert, sich, also dass man vielleicht diesen positiven Aspekt des in den Diskursgehens noch mal mehr in den Vordergrund rückt. Also, dass man ruhig unterschiedliche Positionen ja vielleicht auch einnehmen kann und dass es Grenzen gibt in der Haltung, Grenzen gibt in den Sichtweisen auf Dinge, genauso wie wir es jetzt gerade zuletzt diskutiert haben. Aber dass doch am Ende der Diskurs das ist, was zählt. Ich glaube, wenn wir nicht mehr in den Diskurs gehen, dann haben wir ein Problem, oder? Dann ist es sehr fest, ne? Dann ist es starr. Und dann sind Grenzen auch nicht mehr verhandelbar.
Absolut.
In
Und
Supervision meinst du?
ja, auch so. Also egal, im Fachdiskurs, gesamtgesellschaftlich, in der Supervision, solange wir diskutieren können und es da um das bessere Argument geht, sind wir
Also ich
doch.
würde einmal sagen,
Ja, achso,
ja,
genau.
Henning, sag du.
Achso, nee, sehe ich nicht so total. Also mit bestimmten Positionen, also Positionen können auch durch ständige Diskussion aufgewertet werden. Ja, also da würde ich die Grenze ziehen. Also mit Rechtspopulisten brauche ich nicht diskutieren, immer wieder. Ja? Mit denen, die drumherum stehen, die keine Rechtspopulisten sind, ja, die dürfen sich das anhören. Aber erklärtes Ziel von Rechtspopulisten ist ja beispielsweise immer wieder alles zu diskutieren. So.
Nein, aber dann vielleicht noch mal deutlicher orientiert an den demokratischen Grundwerten.
Ja, d'accord.
Also ja, stimme ich dir jetzt auch zu, aber da könnte man noch wieder 2 Stunden jetzt reden, glaube
Ja.
ich. Also ich denke, zum einen müssen wir uns als Supervisoren keine Sorge machen um die Zukunft unserer Arbeit, weil es aktuell und ich glaube in den nächsten Jahren auch schwieriger wird, einen Diskurs zu führen, weil es sowohl in den Supervisionen im Übrigen als auch im Verbandskontext wir schon relativ, also es bilden sich Communities mit bestimmten Sprachregelungen oder inhaltlichen Positionen und die verstehen sich gut, aber dazwischen das Verständigen fällt schwerer. Und ich glaube, das ist ja eine unserer Grundkompetenzen, da Verständigung zu ermöglichen. Und dazu müssen wir, glaube ich, relativ angstfrei da reingehen können und auch zunächst mal auch ein Argument zuzulassen, Henning. Darum, ich bin grundsätzlich natürlich stimmig mit dir, mit Blick zum Beispiel politische Diskussion, die AfD und so weiter, stimme ich dir zu. Und jetzt gibt es aber doch ein Aber. Es gibt schon Sachfragen und Sachargumente und Bedürfnisse, die unabhängig jetzt von Rechtspopulisten im Raum sind und die schwer zu thematisieren waren, auch in unserer Community. Zum Beispiel im Blick auf Gendern, sexistisches Sprechen. Ja, diese Frage mit Inklusion, wen bezieht man mit ein? Haben wir genug Migranten im Verband und was da alles ist? Also ja. Und da sind wir schon ein sehr geschlossener Raum, in dem nicht so viel Diskurs möglich ist aktuell. Und da würde ich mir schon
Meinst du in der
wünschen,
DGSV oder was?
ja,
Ja.
meine ich auch in der DGSV. Wir
Okay.
hatten ja jetzt gerade unsere Mitgliederversammlung, wo der Martin Jonsson aus dem Prüfungsausschuss gesagt hat, passt mal auf, dass wir uns nicht zu sehr moralisch aufladen. Und dann war eine große Diskussion daran, was damit gemeint ist. Aber ich glaube schon, er hat da einen wunden Punkt getroffen. Was heißt einen wunden Punkt? Aber einen, der heiß ist, wenn man es so will. Und insofern glaube ich, ist es. Tun wir schon gut daran, wenn wir nicht uns vorschnell sozusagen hinter irgendwelchen Sprachregelungen, bestimmten Normen und so uns verstecken, sondern wenn wir erstmal zuhören und auch vieles erstmal zulassen in der Debatte. Ja? Das heißt ausdrücklich nicht Rechtspopulismus, Henning, da bin ich absolut bei dir.
Was du meinst, bin ich voll bei
Aber
dir.
bis dahin sind ja schon noch, ja, es ist nicht jedes Argument, was uns nicht in Kram kommt, gleich rechtspopulistisch. Also, und ich glaube, da ist es schon gut, da besser auch mal zuzuhören und auch einen Diskurs wieder mehr möglich zu machen. Darum machen wir übrigens im September einen Streittag in Berlin. Von da habt ihr noch nichts von gehört.
Doch, natürlich war im Newsletter.
Ach, beim Newsletter. Du liest den. Toll, den.
Natürlich lese
Schön.
ich den.
Also,
Hallo?
wunderbar. Ist doch gut, freut mich, ja.
Ja,
Aber dabei
immer.
war das ja, das war ja genau Anlass, dass wir auch sagen, okay, können wir uns eigentlich auch gepflegt streiten? Wie geht das auch mal in der Sache, ne? Und nicht zuallererst an irgendeiner Methode orientiert, sondern am Argument lang, ja.
Genau. So, Ronny, jetzt zum Abschluss. Die Frage, die wir eigentlich allen, ja, leider kann ich das nicht mehr sagen, nicht mehr allen, aber denen wir den meisten unseren Gästen am Ende stellen, nämlich was denkst du aus deiner Perspektive sollten Supervisoren oder müssen Supervisoren wissen?
Mit Blick auf was jetzt?
Grenzen.
Also ich denke, es ist ganz zentral, Henning, du hast es am Anfang, glaube ich, an irgendeiner Stelle gesagt, ganz zentral, immer wieder an den sozusagen die eigenen Grenzen erstmal zu erkennen. Und zwar, was erlaube ich mir da, also sich bei sich selbst auskennen, ja? Diese Idee, ich bin nicht Herr im eigenen Haus, wie die Psychoanalyse sagt, richtig. Aber sozusagen ein Stück mehr zu verstehen, wie tickt man eigentlich, worauf springt man an, worauf nicht und so fort. Das finde ich ist essentiell und das hört nie auf, würde ich sagen. Und das ist ganz wesentlich. Und dann kommen wir zu unseren drei Dimensionen. Also in dem Zusammenhang sollte ich wissen, wie funktionieren Gruppen. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern ich sollte wirklich, wenn ich mit Gruppen arbeite, ein wirkliches Verständnis von Gruppen haben. Und auch wieder in Verbindung zum ersten, ich sollte wissen, wie ich in Gruppen ticke und meine eigenen Grenzen da erkennen. Und ich finde in dem Zusammenhang, ich habe mit dem Skifahren angefangen, jemand, der davor Angst hat, da auch was auszuprobieren in Gruppen und der da nicht etwas ins Risiko geht, dem würde ich eher davon abraten, mit Gruppen zu arbeiten. Also es sollte schon auch eine gewisse Lust da sein, sich in Gruppen auszuprobieren. Und dann drittens, wenn wir uns in Organisationen bewegen und uns mit denen beschäftigen, dann brauche ich auch ein ganz, also ein Mindestmaß an Verständnis, was Organisationen sind und dass Organisationen eben keine Gruppen sind und Organisationen auch keine Menschen im Wesentlichen, sondern dass es ein ganz eigenes Gebilde ist mit eigenen Grenzen, mit eigener Funktionsweise und so weiter. Das halte ich auch für ganz zentral.
Ja, jetzt würde ich mich gerne ganz herzlich bedanken bei euch. Das war ein sehr spannendes Gespräch für mich. Und ich habe manchmal so ein bisschen gedacht, wo sind wir jetzt gerade? Aber am Ende dachte ich, okay, also wir haben erstmal Grenzen ausgetestet und ausgelotet, wo bewegen wir uns hier eigentlich und was geht hier eigentlich? Insofern ja, herzlichen Dank für das
Henning,
Gespräch
wo
an
bist
euch
du denn? Darf
beide.
ich das noch fragen, Tina,
Ja, selbstverständlich.
wo Henning jetzt ist nach der Diskussion? Also
Ja. Also ich habe mir ganz zum Anfang eine Frage aufgeschrieben, die ich zwischendrin gar nicht gestellt habe. Und ich finde die Frage supervisorisch wichtig, sowohl für mich als auch für die Themen, die ich mit Team, Gruppe, Organisation bearbeite. Wem dienen die gezogenen Grenzen? Würde ich es offen stehen lassen? Das finde ich eine wichtige Frage. Auch in Bezug auf das Thema, was wir gerade hatten, in Bezug auf Sprache, ja?
Ja.
Also wem
Also
dient
das
das?
für dich so mitzunehmen jetzt sozusagen als Frage, wo wem dienen die Grenzen? Ja, das ist doch gut.
So, ja, und das
Ja.
immer so mitlaufen zu lassen.
Ja.
Ja. Und ich bin bei dem, anfangs habe ich ja sehr, habe ich die Grenzen, nach denen du mich gefragt hast, Tina, ja, als also mit physikalisch beschrieben. Und ich stelle mir den super, meinen Möglichkeitsraum, Supervisionsraum gerade als einen zwar begrenzten Raum vor, aber als Schlauch, der immer mal wieder zu allen möglichen Seiten gedehnt werden kann.
Und wie ist bei dir, Ronny? Wie gehst du raus?
Verwirrt. Ernsthaft, also ich fand es jetzt auch, ich habe mich gefragt, was sollen wir 2 Stunden reden? Und das haben wir jetzt aber gemacht. Ich finde es, ich könnte mir vorstellen, dass manche, so, das ist vielleicht eine falsche Vorname, aber dass manche enttäuscht sind, weil wir wenig theoretisch irgendwie geredet haben. Aber ich finde, jetzt ist ja deutlich geworden, wenn es denn praktisch wird, was das eigentlich heißt. Oder wenn wir ja ins freie Reden kommen, das ist jetzt kein Seminar, sondern wir haben jetzt uns ausgetauscht. Und wie, ja, wie grenzenlos es denn wird und wie sumpfig und auch wie, ja,
Wie unklar, so
wie
diffus.
unklar, ja. Und
Ja.
das finde ich, also da gehe ich jetzt raus und denke, das war ein gutes Gespräch und das finde ich auch eine Qualität. Ich weiß nicht, ob es zufriedenstellt, aber es muss es ja auch nicht. Ich gehe jedenfalls jetzt ganz nachdenklich raus, ja.
Bedanke mich herzlich bei euch für das Gespräch. Ich gehe tatsächlich nicht nachdenklich raus, sondern ich habe gerade so gedacht, am Ende sind wir klarer geworden. Also das hat man, glaube ich, auch an der Art der Sprache gemerkt und wie schnell es dann zwischendurch wurde. Da wurde es weniger diffus, da wurden wir sehr klar. Und deswegen gehe ich ziemlich zufrieden raus. Genau. Und würde mich nochmal genau bei euch bedanken, aber auch bei allen natürlich, die zugehört haben. Ich freue mich tatsächlich besonders in dieser Folge auf inhaltliche Rückmeldungen. Vielleicht ist da doch nochmal das ein oder andere dabei, was man da gut ergänzen kann. Vielleicht war es ja wirklich schwierig zuzuhören. Da würde ich mich freuen, wenn das auch zurückgemeldet wird. Oder vielleicht gibt es auch noch Ergänzungen. Vielleicht gibt es auch eigene Erfahrungen, die geteilt werden können dazu, wie der Umgang mit Grenzen ist. Und zwar in der Praxis. Nicht nur in der Theorie, sondern vor allem in der Praxis. Wir erleben, dass diejenigen, die zuhören, in ihren eigenen Supervisions- und Beratungsprozessen und dann gerne per Mail oder als Kommentar bei Podigee, unserem Host, oder bei Instagram unter Überblick-Podcast oder gerne auch auf meinem LinkedIn-Kanal, also irgendwie Kontaktaufnahme und dann mitbeteiligen an diesen Gesprächen, mitbeteiligen am Diskurs, gerne auch was sagen, was wir noch nicht besprochen haben oder eine andere Haltung, eine andere Meinung einnehmen. Auch dafür sind wir offen und mit Erlaubnis, und zwar immer nur dann würden wir es auch mitnehmen in eine Anschlussfolge, um das nochmal ja zu vertiefen oder dann nochmal zur Verfügung zu stellen. Genau, so das als Aufruf. Jetzt bedanke ich mich noch bei der Medienpraxis für die Unterstützung, gerade in den Anfangszeiten des Podcasts, und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.